Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur digitalen Stadtratssitzung im Sinne einer Doppelsitzung. Nach der Stadtratssitzung findet dann auch noch eine Personal- und Haushaltssitzung statt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es ist eine ganz besondere Sitzung. Es geht heute um die Haushaltsreden und um die Verabschiedung eines Haushaltsvorschlages oder vielleicht auch nicht, im Sinne von einer Nichtverabschiedung. Ich eröffne die Sitzung, zu der mit Datum vom 17.01.2022 eingeladen worden ist. Die Bekanntmachung erschien am 25.01.2022 in der Rathauszeitung. Ich stelle fest, es ist form- und fristgerecht eingeladen. Zur Durchführung der digitalen Sitzung wurde das entsprechende Quorum erreicht. Mir liegen folgende Namen vor, die heute nicht teilnehmen können, die sich abgemeldet haben. Heute nehmen nicht teil Herr Buchmann, Herr Backes und Frau Hermanns. Trotzdem stelle ich fest, dass wir beschlussfähig sind. Ich darf Sie auch wieder daran erinnern, dass wir Jitsi als Videokonferenzsystem nutzen und die Abstimmung über Open Slides stattfindet. Ich darf an der Stelle auch wieder auf 22.4 Gemeindeordnung auf die Verpflichtung jedes Ratsmitglieds hinweisen, Vorberatung oder Entscheidung über einen Beratungsgegenstand mitzuteilen, ob bezüglich seiner Person ein Ausschließungsgrund vorliegt oder Tatsachen für das Vorliegen eines solchen Grundes sprechen. Ich weise darauf hin, dass die öffentliche Sitzung natürlich wieder im offenen Kanal übertragen wird und ich frage Sie, ob Sie einverstanden sind, dass auch andere Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden durch sonstige Dritte und würde Sie auch wieder bitten, diese Frage über eine Abstimmung zu beantworten und gleichzeitig ist eine Probeabstimmung, ob unser System heute funktioniert. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ja, ich stelle fest, es haben 37 Mitglieder des Stadtrats abgestimmt und ich schließe die Abstimmung bei 37 und bitte um Auswertung. Ich stelle fest, es haben 38 Mitglieder abgestimmt und 38 mal Ja, 100% Zustimmung. Vielen Dank. Ich weise darauf hin, dass zur Vorbereitung die Sitzungsniederschrift der öffentlichen Sitzung aufgezeichnet wird und ich bitte Sie um Zustimmung, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die nicht öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und dass die Aufzeichnung der öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung darüber hinaus für Archivzwecke aufbewahrt werden. Ich bitte Sie ja auch um Ihr Votum. Schließe die Abstimmung bei 40 abgegebenen Stimmen und bitte um Auswertung. Es sind jetzt 41 abgegebene Stimmen und damit einstimmig. Technischer Hinweis, es ist heute keine nicht öffentliche Sitzung vorgesehen, aber präventiv, man weiß ja nie, welche Gruppendynamik es gibt, haben wir diesen Beschluss herbeigeführt. Jetzt noch ein paar Informationen zur Tagesordnung. Zu Top 2.2, Haushaltssatzung der Haushaltsjahre 2022-2023. Hier liegt Ihnen die Vorlage mit der Drucksache 367-3 aus 21 vor. Und ich weise, weil es ja eine atypische Stadtratssitzung ist, auf die Besonderheiten des Ablaufs hin. Die Vorsitzenden der Fraktionen und das parteilose Einzelratsmitglied werden im Rahmen des Top 3.1 ihre allgemeinen Anmerkungen zum Haushalt 2022-2023 im Rahmen einer jeweiligen Haushaltsrede vorbringen. Nach den Haushaltsreden findet dann die Abstimmung zum eingebrachten Haushalt statt. Im Vorfeld, im Rahmen des Ältestenrats, haben sich die Fraktionen darauf geeinigt, dass jeder Redner, jede Rednerin eine Redezeit von 12 Minuten haben wird. Das ist eine Abweichung von der Geschäftsordnung. Deshalb müssen wir zu Beginn hier einen Beschluss mit 2/3 Mehrheit herbeiführen. Und das mache ich jetzt. Ich bitte Sie, die Redezeit von 12 Minuten, die abgesprochen ist, hier durch Abstimmung zu bestätigen. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 42 abgegebenen Stimmen und bitte um Auswertung. Ich habe 41 Mal Ja und eine Enthaltung damit einstimmig beschlossen. Die Redezeit ist damit pro Rednerin, Redner auf 12 Minuten festgelegt. Ich gucke hier in die Runde, ob es weitere Anträge zur Tagesordnung gibt. Das ist nicht der Fall. Dann steige ich mit Top 1 ein. Mitteilung des Oberbürgermeisters hier in aller Kürze. Ich würde insbesondere für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal zur Struktur des heutigen Abends ein paar Hinweise geben. Wir reden hier über den Doppelhaushalt für die Jahre 2022-23. Der Doppelhaushalt 2022-23 im Ergebnishaushalt beträgt rund 1 Milliarde. Ich denke, das ist für die Bürgerinnen und Bürger auch immer wichtig, über welche Dimensionen wir reden, welche Verantwortung die Mitglieder des Trierer Stadtrats damit auch haben. Ich habe auch 2 positive Dinge, bevor wir natürlich auch auf die Probleme dieses Haushalts kommen. Im Haushaltsjahr 18 hatten wir einen positiven Haushalt, also einen Haushaltsplus. Erstmals, ich übertreibe, seit 1000 Jahren ist natürlich übertrieben, aber wir hatten einen positiven Haushaltsabschluss. Und 19 hätten wir ebenfalls einen positiven Haushaltsabschluss gehabt. Dort haben wir aber mit dem Stadtrat abgestimmt, dass wir teure Kredite tilgen. Und damit hatten wir ein Haushaltsdefizit im einstelligen Millionenbereich. Das heißt, wir waren auf dem richtigen Weg. Und dann kam Corona. Positiv ist auch, dass die sehr, sehr großen Probleme, die die Stadt Trier immer im Haushalt hatte mit den sogenannten freiwilligen Leistungen, das sind zum Beispiel Pflege der Parks, das ist Wirtschaftsförderung, das ist Kultur, dass wir keine Probleme mehr haben. Das heißt, wir haben im Bereich der freiwilligen Leistungen unsere Hausaufgaben gemacht und stehen da auch nicht unter Druck der Kommunalaufsicht. Was heute von allen Rednerinnen und Rednern natürlich auch nochmal zum Ausdruck gebracht wird, der Haushaltsvorschlag hat 3 Teile. Das ist der erstens, der sogenannte Ergebnishaushalt. Hier ist aktuell das Haushaltsdefizit für den Haushalt 22 19,4 Millionen Defizit und 23 12,6 Millionen Defizit. Im Personalhaushalt als 2. Bestandteil ist keine einzige Stellenmehrung drin. Es ist nur drin, wenn wir die Kita unter Gerst abhängig von den Bauzeiten 23 in Betrieb nehmen, dann brauchen wir natürlich Stellen für Fachkräfte. Das ist drin, aber ansonsten auch eine historisch einmalige Situation, keine zusätzlichen Stellen. Der 3. Teil sind die sogenannten Investitionen. Im Bereich der Investitionen, also wir bauen Kitas, Schulen, Straßen, haben wir aktuell im Haushalt den Eindruck, dass alleine im Haushaltsjahr 21 uns 40 Millionen übrig bleiben, Fördermittel oder kreditfinanziert. Das heißt, im sogenannten Ergebnishaushalt haben wir ein Defizit und im Investitionshaushalt haben wir 40 Millionen übrig, die nicht in die großen Projekte investiert werden konnten. Zu diesem Thema habe ich im letzten Jahr als Finanzdezernent Ausführungen gemacht und habe auch sehr stark dafür geworben, dass hier in der internen Geschichte, auch in der Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, Veränderungen gemacht werden könnten. Diesem Vorschlag wurde nicht gefolgt, aber konstruktiv aus meiner Sicht haben mehrere Fraktionen gesagt, sie greifen das Thema auf und werden im Dezernatsausschuss 4 mit Herrn Ludwig unter Beteiligung von Frau Gabes, die für viele Projekte Auftraggeberin ist, einen Alternativvorschlag bringen. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn wir hier im Vorgehen nichts ändern, werden im Haushalt 22 bzw. 23 auch bis zu 50 oder sogar 60 Millionen übrig bleiben. Zum Zeitplan. Ursprünglich sollte der Haushalt im Dezember 2021 verabschiedet werden. Ich bin aber auf Bitten einiger Fraktionen dann darauf eingegangen, das Haushaltsverfahren nochmal zu verlängern, damit auch alle Diskussionen im Vorfeld geführt werden konnten. Ich bedanke mich bei meinem Stadtvorstand. Ich habe nachgezählt, wir haben allein im Stadtvorstand 10 Sitzungen zum Doppelhaushalt 2022-2023 gemacht. Und auch die Diskussionen mit den Fraktionen waren sehr intensiv, um diese nicht ganz einfache Situation im Ergebnishaushalt zu beraten und möglichst große Mehrheiten zu bekommen. Und als Finanzdezernent und Oberbürgermeister und als Vorsitzender des Stadtvorstands war unser Interesse, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen. Aber eindeutig, die Politik im Stadtrat entscheidet das hohe Recht, den Haushalt zu verabschieden oder nicht zu verabschieden, liegt eindeutig und einzig bei den Mitgliedern des Stadtrats. Ja, das vielleicht von meiner Seite zur Struktur des heutigen Vorgehens. Und dann steige ich ein mit Top 2, Übersicht über die Vorschläge des Beteiligungsprozesses Bürgerhaushalt Trier für 2022-2023. Wir haben es im Haushaltsausschuss vorberaten. Gibt es dazu von Ihrer Seite Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich hier direkt um Ihr Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 45 abgegebenen Stimmen und bitte um Auswertung. Bürgerhaushalt wurde den Vorschlägen der Verwaltung, in diesem Fall der Verwaltung des Dezernats 4, mit 45 Ja-Stimmen, das heißt einstimmig, zugestimmt. Vielen Dank. Dann komme ich zur Haushaltssatzung der Stadt Trier, wie schon gesagt, zu den Reden der Fraktionsvorsitzenden. Ein Großteil der Fraktionsvorsitzenden ist hier im Ratssaal anwesend. Wir haben extra auch ein Pult aufgebaut und als Erste spricht Frau Dr. Reinemann-Matatko für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Test. Wir reden ohne Maske. Wir reden ohne Maske. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtvorstands, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, liebe Zuschauende am Fernsehgerät und im Internet, liebe Ratskolleginnen der demokratischen Fraktionen. Vor einem Jahr hat die grüne Ratsfraktion dem damaligen Haushaltsentwurf zugestimmt, der aufgrund der Corona-Pandemie unter ganz anderen Rahmenbedingungen aufgestellt werden musste als sämtliche Kommunalhaushalte zuvor. Es ging damals um einen Haushalt für ein Kalenderjahr und es war absehbar, dass aufgrund der Zeit bis zur Genehmigung letztendlich nur wenige Monate verbleiben würden, in denen der Haushalt überhaupt wirksam wird. Schon im letzten Haushalt musste bei Investitionsmaßnahmen, von deren Wichtigkeit alle Ratsmitglieder überzeugt waren, zu unser aller Leidwesen eine Prioritätenliste ausgehandelt werden, was innerhalb der Mangelwirtschaft umgesetzt wird und was weiter auf die lange Bank geschoben wird. Obwohl wir damals nicht glücklich mit dem Haushalt waren, haben wir zugestimmt. Die grüne Fraktion stimmt zu, nicht weil er richtungsweisend ist, sondern weil er notwendig ist, lautete damals unsere Stellungnahme zum Haushalt. Nun stehen wir vor dem nächsten Haushalt, dem Doppelhaushalt 2022-23. Ja, wir haben immer noch die Corona-Pandemie, aber die Ausgangssituation war dennoch eine andere. Dank Homeoffice wurde auch in unserer Verwaltung die anfängliche, überall spürbare Corona-Lähmung überwunden. Das Leben geht weiter. Es fanden wieder Haushaltsberatungen statt, verteilt auf 2 Tage. Aber hat sich inhaltlich etwas geändert seit dem Haushalt 2021? Wir als grüne Fraktion haben uns lange mit dieser Frage beschäftigt. Wurden unsere Kritikpunkte vom letzten Jahr zumindest teilweise durch den neuen Haushaltsentwurf behoben? Gibt es Verbesserungen in den Bereichen, in denen wir zentralen Handlungsbedarf sehen? Ist der nun vorliegende Haushalt für die Jahre 2022-23 nicht einfach nur ein notwendiges Übel, sondern richtungsweisend? Die Hoffnung in unserer letzten Haushaltsrede war die Lösung des strukturellen Problems der finanziellen Ausstattung der Kommunen in unserem Land bis zu dieser Haushaltsaufstellung. Kommunen brauchen Gestaltungsfreiheit, anstatt nur den Mangel verwalten zu dürfen, der sich durch die zu geringe finanzielle Ausstattung durch das Land ergibt. Nachdem der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz dies bereits zum 2. Mal unmissverständlich klargemacht hat, erschien unsere Hoffnung nicht als vermessen. Allerdings ist es immer noch nicht so weit, leider. Das Land hat uns nun 200 bis 300 Millionen Euro für Kassenkredite angekündigt. Ein Schritt, der auch hier vor Ort von vielen bejubelt wird. Aber es ist keine großzügige Geste, die das Land da uns gegenüber vollzieht. Es ist Geld, das uns zusteht, das uns trotz der Urteile des Verfassungsgerichtshofs von 2012 und 2020 seit Jahren vorenthalten wurde und letztendlich Ausdruck des schlechten Gewissens. Betrachten wir unseren Haushalt insgesamt, dann ist es ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Denn uns stehen nach wie vor nicht die Mittel zur Verfügung, die erforderlich wären, um unsere Substanz, unsere Gebäude, Schulen, Verkehrswege nicht verrotten zu lassen, sondern in einem guten Zustand zu erhalten. Ja, wir investieren. Es ist nicht so, dass nichts geschehen würde. Aber das, was wir investieren, ist nur ein kleiner Bruchteil der Summe, die erforderlich wäre, um die Substanzerhaltung gewährleisten zu können. Besonders deutlich wurde dies bei Maßnahmen, die fachlich im Sozialbereich angesiedelt sind, für deren Durchführung jedoch das Baudezernat beauftragt wird. Sanierungen von Schultoiletten, Dachsanierungen von Schulen und Turnhallen, Sanierung von Außengelände von Schulen. Der Haushaltsentwurf, der uns zur Beratung vorgelegt wurde, war nicht genehmigungsfähig, sagte unser oberster Kämmerer. Wir, der Rat, sollten in den Haushaltsberatungen dafür sorgen, dass er genehmigungsfähig wird. Heißt, wir sollten Streichungen vornehmen. Und da im Sozialdezernat viele Ausgaben verortet sind, wurde dort der Rotstift gezückt. Eine lange, lange Liste lag vor uns Ratsmitgliedern in den Haushaltsberatungen. Und die Atmosphäre glich einem Bazar. Schulhof in Heiligkreuz sanieren, Toiletten am FWG oder doch das Dach der Grundschule Quint? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Sie sich wundern, dass hier und da in unserer Stadt eine Maßnahme nicht durchgeführt wird, die ganz augenscheinlich dringend erforderlich wäre, die komplette Liste bestand aus Maßnahmen, die dringend erforderlich sind. Dass es dem Stadtvorstand nicht gelungen ist, uns als Rat einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der in der Form der ADD vorgelegt werden kann, war ein Novum im Trierer Stadtrat. Ich habe es bereits in den Haushaltsberatungen gesagt. Von einem Stadtvorstand erwarte ich, dass er so lange intern berät, bis ein Entwurf eines Haushalts oder einer Vorlage steht, die der Stadtvorstand gemeinsam trägt. Eine Handschrift im Sinne der Klimastadt Trier und der Mobilitätswende konnten wir dem Haushaltsentwurf nicht entnehmen. Ein Haushalt, der die ersten zarten Spuren eines Umweltdezernats zeigt, das wäre unsere Idealvorstellung gewesen. Auch wenn es kein eigenes Umweltdezernat gibt, so wurde doch die Funktion im Rahmen der Neustrukturierung der Verwaltung berücksichtigt. Nun haben wir hier einen Haushalt vorliegen, der uns die kommenden 2 Jahre begleiten wird. Aber Anzeichen dafür, dass sich nun im Bereich Umwelt etwas bewegen könnte, sind diesem Haushalt nicht zu entnehmen. Und ebenso wie bei den kaputten Dächern und Schultoiletten haben wir gerade bei der Bewältigung der Folgen der Klimakrise und bei der Umsetzung der Mobilitätswende keine Zeit mehr zu verschenken. Bekanntlich finden wir Grüne hier im Rat der Stadt Trier uns in einer wenig komfortablen Situation. Wir haben zwar die meisten Stimmen bei der letzten Kommunalwahl erhalten, jedoch im Stadtrat keine Bündnismehrheit, mit der man Dinge wie einen Haushalt verhandeln würde. Zugeständnisse auf der einen Seite machen, dafür Erfolge auf der anderen feiern. Wir haben dennoch versucht, anhand ein paar Beispielanträgen in den Haushaltsberatungen dafür zu sorgen, dass unsere Kernthemen nicht der Sparagenda geopfert werden. Drei Beispiele möchte ich benennen. Von Bund und Land fließen im Bereich Klimaschutz viele, viele Fördermittel. So auch in die Stellen von SanierungsmanagerInnen und kommunale Energiebeauftragte. Nur 25 bzw. 10% Eigenanteil kosten uns diese Stellen. Wobei das Wort Kosten hier wirklich relativ zu sehen ist. Letztlich amortisiert sich der Eigenanteil über die Einsparungen im Energiebereich, die durch die Arbeit dieser Menschen entstehen. Aber im Haushalt 2022/23 sind sie nun nicht enthalten. Der Nachtrag. Ja, wir kümmern uns. Bei solchen Aussagen fragen wir uns, die Förderprogramme sind nicht druckfrisch. Warum stehen die Stellen nicht von Anfang an im Haushaltsplan, dort wo sie hingehören? Warum nutzen wir diese Chance nicht, Trier auf den Weg zur CO2-Neutralität zu bringen? Den Antrag zur inklusiven Stadtgestaltung, eine Koordinationsstelle, hatten wir bereits vor einem Jahr angekündigt. Da sich in den diesjährigen Beratungen keine Mehrheit abzeichnete, haben wir ihn letztendlich nicht zur Abstimmung gestellt. Unser Ziel ist, ihn stattdessen in den Rat einzubringen. Dann hoffentlich mit einer Mehrheit. Und damit mit freier Bahn für den Nachtragshaushalt. Und da war es wieder dieses Wort. Mobilität. Wir haben versucht, einen Akzent zu setzen, bei dem wir die schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen in den Blick genommen haben. Wir haben mit einem Haushaltsantrag ein kontinuierliches Programm zur Verbesserung der Sicherheit der FußgängerInnen durch Verbreiterungen von Gehwegen gefordert. 100.000 Euro, das waren 50.000 pro Jahr, als erster Schritt. Im Bereich Radverkehr gibt es solche sogenannten Sammelpositionen bereits. Dort wird jährlich entschieden, welche konkreten Projekte dann zur Umsetzung kommen. Und auch im Bereich Radverkehr starteten diese Positionen erst sehr klein, bis sie sich dann über die Jahre und mit ständigem Nachbohren und Fordern von unserer Seite über eine etwas bessere finanzielle Ausstattung freuen durften. Unser Antrag wurde abgelehnt mit dem Verweis darauf, dass man für 100.000 Euro ja nicht viele Arbeiten durchführen könne und dass es nur eine Sammelposition sei, also nicht konkret genug. Aber wie kommen wir ohne eine solche Position in unserem Haushalt überhaupt ein Schrittchen weiter? Wir wissen doch alle, dass gerade im Mobilitätssektor viele kleine Schritte erfolgreich sind, da eine Umgestaltung des Straßenraums nicht von heute auf morgen erfolgt. Unser Schrittchen, unser Startschuss für bessere Gehwege wurde abgelehnt. Noch nicht einmal ein Promille des Verkehrsetats ist dem Rat das Thema wert gewesen. Und diesmal gab es noch nicht einmal den Hinweis auf den Nachtragshaushalt. Dieser Haushalt ist auch davon geprägt, dass Deckungsbeiträge der Fraktionen nebulöse Wunschvorstellungen sind, um den Vorgaben der ADD gerecht zu werden. Deckungsbeiträge, das sind die Vorschläge der Fraktionen, wo man noch Geld zusätzlich erzeugen könnte oder eben einsparen könnte. Im konkreten Fall ging es um zusätzliche Finanzmittel erzeugen. Natürlich lassen sich viele Positionen nur schätzen. Natürlich wünschen wir uns zum Beispiel höhere Gewerbesteuereinnahmen und setzen eine entsprechende Zahl ein. Aber auf die Abschöpfung von Gewinnen bei Beteiligungsgesellschaften in Millionenhöhe zu setzen und die städtischen VertreterInnen in diesen Gesellschaften dazu zu zwingen, dies durchzusetzen, wird sich als Luftnummer erweisen. Gewinne, die noch nicht erwirtschaftet sind, schon im Vorfeld zu verteilen und dabei die anderen Gesellschafter gar nicht erst einzubeziehen, ist unseriös. Auf Dauer werden unsere Haushalte nicht glaubhafter, wenn wir mit windigen Zahlen operieren, die zwar der ADD gefallen, aber nicht immer etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Die Entscheidung, wie wir uns nun heute in der Abstimmung zu diesem Doppelhaushalt verhalten, ist uns, wie eingangs gesagt, wirklich nicht leicht gefallen. Gerne würden wir als größte Fraktion das tun, was mit einer Zustimmung zu einem Thema oft verbunden wird: Verantwortung übernehmen. Aber wie können wir Verantwortung übernehmen für Inhalte, die wir für unsere Stadt als nicht zukunftsweisend wahrnehmen? Ihr habt doch dem Haushalt zugestimmt, ist ein typisches Argument, das bei Abstimmungen konkreter Projekte im Rat kommt, wenn eine Fraktion einem im Haushalt stehenden Projekt nicht zustimmt. Wenn wir heute diesem Haushalt zustimmen würden, dann befänden wir uns die kommenden 2 Jahre ständig in dieser Zwickmühle. Man würde von uns erwarten, Projekten zuzustimmen, während wichtige Projekte im Bereich Klimaschutz nicht erfolgen, weil sie nicht in diesem Haushalt stehen. Wir hoffen sehr darauf, dass diejenigen, die diesen Haushalt aufgestellt haben, in den Bereichen Klima, Umwelt und Mobilität mehr aus ihm herausholen, als wir in ihm ließen. Wir lassen uns da sehr, sehr gerne positiv überraschen und werden auch jeden Nachtragshaushalt unterstützen, der diese Defizite behebt. Für heute jedoch sagen wir Nein, wenngleich es uns lieber gewesen wäre, aus voller Überzeugung zu den Ja-SagerInnen zum Doppelhaushalt 2022-23 gehören zu können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Dr. Reinemann-Matatko. Und an zweiter Stelle nach Größe der Fraktion, Herr Köhler für die CDU.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Die heutige Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2022-2023 erfolgt in einem in jeder Beziehung schwierigen Umfeld. Corona-bedingte Mindereinnahmen in den letzten beiden Jahren gegenüber dringend notwendigen Sanierungen und Investitionen unter einen Hut zu bringen, erfordert viel Fingerspitzengefühl und unendliche Abstimmung. Betonen möchte ich die fraktionsübergreifende, sehr gute Zusammenarbeit, obwohl das gerade mit der Rede vorher eigentlich dann heute wieder negiert wurde, und die daraus resultierenden Initiativen. Denn zu den genannten eigentlich unlösbaren Problemen kamen noch die Auflagen der ADD, unseren Haushalt mit weniger Krediten zu belasten. So musste nochmals gemeinsam bei vielen wichtigen Projekten der Rotstift angesetzt werden. Die Wichtigkeit, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, sahen fraktionsübergreifend alle Ratsmitglieder. Unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Bewertungen von Maßnahmen wurden dann in den 2-tägigen Haushaltsberatungen und einigen zusätzlichen Sitzungen abgestimmt. Umso unverständlicher ist es dann, Frau Dr. Reinemann-Matatko, wenn wir heute trotz dieser großen einstimmigen Beschlüsse und von uns allen getragenen Ausgabenreduzierungen, auch wenn es uns alle sehr schmerzte, nun hören, dass die größte Fraktion im Rat ihre Aufgabe, federführend für unsere Stadt zu agieren, nicht nachkommen will und den vorliegenden Haushaltsentwurf nicht zustimmen wird. Meine Damen und Herren, damit ist der Stadt, geschweige denn unseren Bürgern, gedient. Was heißt das? Das heißt kompletter Stillstand. Das heißt keinerlei Ausgaben mehr. Das heißt Investitionsstopp. Das heißt keinen Cent für die sogenannten freiwilligen Ausgaben. Das alles riskieren Sie. Sie bilden die größte Fraktion. Sie hätten den Handlungsspielraum, Entscheidungen zu forcieren, zu leiten und letztendlich zu entscheiden. Stattdessen haben wir nur Vorwürfe gehört. Gestern erfahren wir, so viel zur guten Zusammenarbeit, in der Rathauszeitung, dass Sie trotz unserer vorherigen Beschlüsse dem Haushalt nicht zustimmen. Werte Ratsmitglieder von Bündnis 90 Die Grünen, Sie beweisen damit, dass es Ihnen nicht um das Wohl unserer Stadt geht. Sie riskieren sehr viel. Das Bestreben der CDU-Stadtratsfraktion war und ist es, auch mit diesem Doppelhaushalt unserer Stadt mit wichtigen Projekten zu stärken und weiterzuentwickeln. Trotz schwieriger Rahmen- und Haushaltsbedingungen kommen wir voran. Woher kommt die eigentliche Misere? Was sind die Gründe? Erstens. Ein total fehlgeleiteter Finanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz, welcher zu wenig die notwendigen Ausgaben und Bedürfnisse der Kommunen berücksichtigt. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sind nach wie vor strukturell unterfinanziert. Die Tatsache, dass durch die Gewerbesteuereinnahmen von BioNTech in Mainz und Idar-Oberstein beide Städte bald schuldenfrei sein werden, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor 11 der 20 am höchsten verschuldeten Städte Deutschlands in Rheinland-Pfalz liegen. Und der von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, angekündigte sogenannte Schuldenschnitt des Landes, mit dem wir 50% der städtischen Liquiditätskredite aufs Land übertragen können, ist zwar positiv, wird uns aber nicht langfristig aus der Misere herausbringen. Ein zweiter Grund: die nach wie vor rasant steigenden Ausgaben im Jugend- und Sozialbereich. Wir hätten uns hier insbesondere von der Führung des Dezernates II in den Haushaltsberatungen Vorschläge erhofft, wie wir die Entwicklung in Zukunft, jetzt und in Zukunft entgegentreten können. Und drittens natürlich die stetig steigenden Personalkosten, an denen wir natürlich gebunden sind. Wir fordern darauf schon seit Jahren eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzierung hin zu einer bedarfsgerechten Ausstattung der Kommunen, eine flächendeckende Verankerung des Prinzips, wer bestellt, bezahlt, und eine gerechte Aufteilung der Bau- und Unterhaltslasten für regional bedeutsame Infrastruktureinrichtungen. Ich denke hier zum Beispiel an die vielen Projekte und Institutionen, die einzig vom Oberzentrum Trier vorgehalten und finanziert werden, aber natürlich von allen aus der Region gleichmäßig genutzt werden. Wir dürfen nicht nachlassen, auf diese Forderungen zu bestehen und auf welchem Weg auch immer einzufordern. Wichtig ist es, dass nach den Entscheidungen des Verfassungsgerichtes Rheinland-Pfalz Verbesserungen jetzt schnell kommen und wirksam werden. Denn finanziell und finanziell steht uns nach wie vor das Wasser bis zum Hals. Deswegen unterstützen wir den Konsolidierungskurs der Verwaltung. Wir begrüßen es ausdrücklich, wenn hier auch neue Wege beschritten werden. Zur Verantwortung für unsere Stadt zählt auch, dass wir mit diesem Doppelhaushalt die Vorgaben des Kommunalen Entschuldungsfonds einhalten. Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten. Es fällt der CDU-Fraktion nicht leicht, diesem Grundsatz gerecht zu werden. Die CDU steht und stand schon immer für eine moderate Abgaben- und Steuerpolitik. Wir haben in der Vergangenheit die Höhe und die Anhebung der Sätze und Entgelte, wo immer erreichbar, möglichst lange konstant gehalten. Falls erforderlich, haben wir uns stets maximal für nur moderate Erhöhungen eingesetzt. Dies gilt auch für den heute zu beschließenden Haushalt und die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes auf 550 Hebesatzpunkte. Der Hebesatz in Trier war in den letzten Jahren konstant. Das war auch eigentlich unser Ziel für die nächsten Jahre. Hier hat uns das Land mit der Forderung, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zumindest konnten wir verhindern, dass der Hebesatz, wie bei der Einbringung des Haushaltes vorgesehen, sogar auf 600 Punkte angehoben wird. Der künftige Hebesatz liegt immer noch unter dem bundesweiten Durchschnitt vergleichbarer Städte, konterkariert aber all unsere Bemühungen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und anzubieten. Vermieter werden diese Steigerung auf Mieter umlegen, was lediglich zu einer weiteren Anhebung der Mietkosten in Trier führen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenden wir uns der Ausgabenseite des Doppelhaushaltes 2022-2023 zu, dann stellen wir fest, Gestaltungsspielräume sind so gut wie nicht gegeben. Pflichtaufgaben und dringend erforderliche Investitionen fressen alles auf. Mit den sogenannten freiwilligen Leistungen aber gestalten wir eigentlich vorrangig unser kommunales Leben, unsere Gemeinschaft in unserer Stadt. Sie sind das Salz in der Suppe der Kommunalpolitik. Die verfassungsrechtlich garantierte kommunale Selbstverwaltung ist angesichts solcher Zahlen nicht nur gefährdet, sie ist ausgehöhlt, sie ist nur noch eine leere Hülse. Und dennoch, die CDU bleibt dabei, Sport, Kultur, die freien Träger, ehrenamtliches Engagement im Sozial-Jugendbereich sowie ein vielfältiges Vereinsleben sind für unsere Stadt, für unsere Menschen unverzichtbar. Hier wird Lebensqualität, hier wird Identität in dem lokalen Umfeld aufgebaut und gepflegt. Deswegen bleiben die Zuschüsse und die Ansätze auch in den nächsten beiden Jahren unverändert. Weitere Kürzungen in diesem Bereich wird es mit uns nicht geben. Weiter geht es in den nächsten Jahren auch mit den Sanierungen wichtiger Gebäude. Der Doppelhaushalt setzt nach unserer Meinung im Rahmen des nur Möglichen wichtige Schwerpunkte und die richtigen Schwerpunkte. Die wenigen engen Spielräume werden sinnvoll genutzt. Das Theater wird saniert, die TUFA erhält einen Anbau, der dringend notwendig ist, auch als Interimsspielstätte für unser Theater. Der unverzichtbare Neubau der Hauptfeuerbacher kommt. Das HGT wird erweitert, die Eckbert-Grundschule erhält ein neues Leben. Gebiete wie Kastelnau II, wie die Jägerkaserne werden entwickelt. Und dennoch schaffen wir es nicht, Flächen für dringend notwendigen Wohnraum in ausreichender Anzahl anzubieten. Hier müssen wir ran. Die CDU-Fraktion wird den weiteren Prozess hierzu konstruktiv begleiten. Wir werden mit diesen Planungen die Verantwortung für unsere Stadt und den hier lebenden Menschen gerecht. Die CDU-Stadtratsfraktion stimmt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für 2022-2023 zu. Meine Damen und Herren, zum Schluss gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Erstellung des Haushaltes beteiligt waren. Besonders bedanke ich mich bei der Kämmerei, die naturgemäß den größten Anteil, die Hauptlast an der Haushaltserstellung zu tragen hat. Danke dem Stadtvorstand für die sehr konstruktive Bearbeitung. Danke auch allen konstruktiv mitarbeitenden Ratsmitgliedern, fraktionsübergreifend. Wir hatten noch nie so lange beraten und hatten noch nie so gewaltig den Rotstift ansetzen müssen. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Haushaltsrede mit dem folgenden Zitat von Plutarch begonnen und mit dem möchte ich heute enden, weil es passt ausgesprochen gut. Der Haushalt ist der beste, worin man nichts Überflüssiges will, aber nichts Notwendiges entbehrt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Köhler, für Ihre Haushaltsrede. Als nächstes nach der Größe der Fraktion spricht Sven Teuber, der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Herr Teuber ist digital zugeschaltet. Herr Teuber?
Ja, hören Sie mich?
Jawohl, ich erteile Ihnen das Wort.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, verehrte ZuschauerInnen, wir gestalten Trier. Wir wollen Trier gestalten und Verantwortung übernehmen. Und wir stärken damit auch den Zusammenhalt in unserer Stadt nachhaltig mit diesem Haushalt und halten unsere Stadt attraktiv für alle. Dieser Grundsatz der Teilhabe in Trier steht für uns SozialdemokratInnen ganz oben auf unserer Prioritätenliste, wenn es um Politik geht. Und das gilt gerade auch in Haushaltsberatungen umso mehr. Die Bildung will ich hier als erste nennen. Wir sind in Trier Spitzenreiter im Angebot und in der Qualität der frühkindlichen Bildung im Land. In den Krippen, Kitas, Kindergärten leisten wir uns schon lange den richtigen, hohen Standard, Leitungsfreistellungen vorzunehmen, frisches Mittagessen anzubieten und großzügige Tagesrhythmen für eine bestmögliche Förderung unserer Kleinsten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen. Dies ist eine politische Prioritätensetzung, die wir schon vor langer Zeit vorgenommen haben und aus Überzeugung fortsetzen. Damit werden wir unserer Verantwortung kommunal auch gerecht, denn das Sozialgesetzbuch schreibt uns genau diese Aufgabe auch rechtlich vor. Ich bin froh, als Sozialdemokrat und auch als Landesbildungspolitiker immer voller Überzeugung nach Trier verweisen zu dürfen, wenn Kommunen über die hohen Standards an der einen oder anderen Stelle im neuen Kita-Gesetz klagen. Wir leben diese Standards nämlich schon seit viel deutlich vor dem Gesetz vor und zeigen, wie sie auch umsetzbar sind. Wir haben in dem Zusammenhang auch einen Grund, dass wir das machen. Wir sind als Randlage in Deutschland darauf umso mehr angewiesen, die eigenen kreativen Köpfe hier auszubilden und hier auch zu halten und als Bildungsstadt uns damit auch in dem immer stärker werdenden Wettbewerb der Fachkräfte von morgen auch stark aufzustellen. Und dahingehend ist es auch wichtig, diese hohen Standards und guten Qualitäten auch auf den Bildungsbereich der Schulen zu übertragen. Hier sehen wir durchaus noch Entwicklungspotenzial, möchte ich es nennen, denn die Rahmenbedingungen in unseren Schulen müssen deutlich an einigen Stellen nach oben geschraubt werden. Mit diesem Haushalt schaffen wir es nicht, die Baustellen abzuarbeiten, die brach liegen. Wir schaffen nur einen Teil. Und das führt nachvollziehbar zu Recht zu Frust, unter anderem in Quint, in Westfalen oder auch an der IGS, an der es immer weiter auch zeitliche Verzögerungen gibt. Wir schaffen es nicht, überall gleichwertige Rahmenbedingungen sicherzustellen. Auch weil wir die Schulentwicklungsplanung als Rat nur halbherzig umgesetzt haben und aktuell mit der Fortschreibung auch nicht konsequent und schnell genug vorankommen. Hier sind wir dringend gefordert. Hier braucht es eine valide, verlässliche Planung mit den Schulen und das auch ohne Tabus. Ansonsten droht spätestens mit dem Anspruch auf Ganztag ab 2026/27, der dann bundesweit dank des Bundesgesetzgebers gilt, eine weitere Festschreibung von unterschiedlichen Standards und Qualitäten, die wir uns als Bildungsstaat für unsere Kinder von auch heute und morgen nicht leisten sollten. Mein Wunsch ist ganz klar. Wir sollten als Rat und Verwaltung gemeinsam dieser Aufgabe Verantwortung so gerecht werden, wie wir es in den Bereich der Kitas längst tun. Und wir müssen entschlossen hier vorangehen und das auch für die Weiterentwicklung unserer Schulen auch ermöglichen. Im vorliegenden Haushalt ist es richtig, dass der Rat mit der Verwaltung erstmals wirklich, aber auch spürbar Prioritäten setzt. Wenn auch im Schulbereich aus unserer Sicht in fiskalisch manch schmerzhafter, nicht vertretbarer Weise. Dennoch, erstmals tun wir dies als Rat so konsequent, dass wir auch längst überfällige Entwicklungen, wie zum Beispiel am HGT, umsetzen können oder auch Schultoiletten weiter im großen Stil sanieren. Alles auch dank großzügiger Mittel von Bund und Land. Eine nachhaltige Weiterentwicklung im Schulbereich schaffen wir baulich, aber auch nur so rudimentär. Wir stärken die Kinder und Jugendlichen wie auch die LehrerInnen in ihrer Bildung und Arbeit personell sehr mit dem vorliegenden Haushalt. Und das ist neben den baulichen Rahmenbedingungen eigentlich das Entscheidende. Wir investieren weiter in Schulsozialarbeit. Wir bekommen allein jetzt noch einmal zusätzlich 200.000 Euro für 6 Stellen vom Land zugewiesen. Diese Schulsozialarbeit ist besonders in Pandemiezeiten elementar. Denn unsere Kinder und Jugendlichen waren und sind es, die am härtesten unter den notwendigen harten Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie leiden mussten. Das Miteinander, das gemeinsame Entdecken neuer Erfahrungen, die Begegnungen, all dies fiel in ihrer prägendsten Phase ihres Lebens großteils weg. Es ist an uns Erwachsenen, sie zu bestärken, ihnen beste Rahmenbedingungen zu geben, hier wieder zu Unbefangenheit, Lust am Entdecken und Vertrauen in ihre Kompetenzen anzuregen. Dazu helfen multiprofessionelle Teams in Kitas und Schulen sehr. Die Schulsozialarbeit ist hier unbedingt mit zu nennen, aber ebenso auch die Gemeinwesenarbeit oder auch die Fragen von Quartiersmanagement und der systemischen E-Hilfe, die alle unterschiedlich, aber in den Lebensort Schule einwirken und auch Familien stärken und unterstützen. Das Land investiert 2 Millionen Euro in multiprofessionelle Teams in 2022, und die Tendenz ist steigend und auch Trier wird hiervon stark profitieren. Ja, wir leisten uns diese Standards und das ist mehrheitlich politisch so gewollt. Würden wir aber, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alle Grünen so sehen, dem Beispiel der Grünen hier folgen als stärkste Kraft, tatsächlich diese Bereiche, die teilweise auch den freiwilligen Leistungen unterliegen, die Zustimmung heute verwehren, würden wir diesen Zusammenhalt mit dem Haushalt eben gefährden. Wir würden gefährden, dass Kinder und Jugendliche und Familien auch weiterhin so eine starke Unterstützung bekommen. Und wir wundern uns schon sehr und ich kann es mir nicht vorstellen, dass das eine so geschlossene Haltung der Grünen sein kann, wo wir doch auch mit der grünen Bürgermeisterin durchaus kritisch kontrovers, aber im Ziel zusammenführend und ganz den Kindern, Jugendlichen, Familien gerecht werdend auch Wege gefunden haben, diesen Haushalt genehmigungsfähig zu machen. Ich würde mir wünschen, dass man sich dieser Verantwortung gerade im Sinne des sozialen Zusammenhalts in dieser Stadt in diesen schweren Zeiten auch gerecht wird und nicht in eine Oppositionsrolle verfällt, die der stärksten Kraft im Stadtrat eigentlich nicht zukommen sollte oder in der sie sich selbst hineinbegibt und damit eigentlich jedweden Gestaltungsspielraum selbst aufgibt, ohne ihn tatsächlich beansprucht zu haben. Zurück zu den Bereichen der Inhalte. Der Anspruch der Teilhabe gilt auch für die Kultur. Wir stärken Sie, lieber Markus Nöhl, mit diesem Haushalt nachhaltig und das, obwohl wir auch schmerzhafte Einsparungen in anderen Bereichen vornehmen mussten. Ein Erfolg für die Bildungs- und Kulturstadt Trier. Ich bin überzeugt davon, ebenso ein nachhaltiger Entwicklungsvorteil für unsere Stadt. Denn Kultur hält unser Leben modern, bunt, pulsierend. Wir sind zu Recht stolz auf unser einmaliges historisches Erbe und werden ab dem 24.06. Weltpremiere gemeinsam feiern. Wir bestaunen erstmals, wie der Niedergang des Römischen Reichs am Beispiel Trier begonnen hat. Damit eröffnen wir kulturell einen Weg, sich mit dem Zerfall von Gesellschaft und Leben zu beschäftigen. Ende einer Kultur? Ende einer ganzen Zivilisation in den gewohnten Ausmaßen? Sicher für uns nun im dritten Jahr der Pandemie eine viel vorstellbarere Perspektive als noch vor 2020. Und auch nach den schrecklichen Ereignissen der Folgen des menschengemachten Klimawandels im vergangenen Sommer in Eran noch viel spürbarer. An der Stelle meinen großen Respekt und Anerkennung an all die, die sich so bewundernswert stark und solidarisch in der Bekämpfung dieser Folgen der Starkregenkatastrophe stark gemacht haben. Ob selbst betroffen oder nicht. Lieber Berti, dir stellvertretend als Ortsvorsteher, danke für deinen und euer aller Einsatz in Eran. Dieser Akt ist auch ein Ausdruck unserer Kultur. Diese wird aber herausgebildet und muss stetig erneuert werden. Angebote wie das der Landesausstellung ab Sommer sind so auch für uns TriererInnen wichtig. Ermöglichen Sie uns doch auch, aus Fehlern anderer zu lernen und Konstanten zu entdecken. Ich freue mich, dass wir als Landesgesetzgebung mit ermöglichen, nach Konstantin, Nero und Marx nun ein erneutes, millionenschweres Highlight mit ermöglichen zu können. Und ich bin allen dankbar, die überall in Stadt und Land täglich hart über Jahre hinweg daran arbeiten, diese Ausstellung stadtweit zu ermöglichen. Wir haben eine hervorragend aufgestellte und durch Sie, Herr Nöhl, auch räumlich gestärkte freie Szene, ob in der grünen Rakete oder in der Erweiterung in Erweiterung befindlichen Tufa. Wir profitieren enorm von der wunderbaren Kunst an unserem Theater, dessen bauliches Fundament wir in diesen zwei Haushaltsjahren unverrückbar gießen wollen. All diese Maßnahmen, ergänzend mit der EK, der Kunstfähre für alle Generationen, den Unterhaltungsstandort mit Konzerten in der Arena oder der Europahalle, all dies sind ganz entscheidende kulturelle, aber auch wirtschaftliche Faktoren, die unseren Handel, unseren Tourismus, unsere Gastronomie genau jetzt weiter stärken, wo sie doch so unter Corona so stark litten. Wir dürfen durch eine Ablehnung dieses Haushaltes nicht gefährden, dass auch diese freiwilligen Leistungen, die uns wirtschaftlich so enorm stärken und auch kulturell bilden, auch gefährdet würden. Wir erwarten uns aber auch, dass das Tourismusmanagement in der Stadt gewinnbringender, effektiver und moderner eingesetzt wird. Wir sehen hier noch Potenziale, diese großen Schätze besser herauszustellen. Soll die TTM ins Fliegen kommen, wozu viele kompetente, engagierte Mitarbeitende sich lange einsetzen, müssen diese zwei Jahre genutzt werden. Fliegen wollen viele auch gern im Trierer Stadtverkehr, um manches Schlagloch oder manchen Stau zu vermeiden. Ich darf Ihnen zurufen, Radfahren ist viel schöner als Fliegen, wenn es um das Vermeiden von Staus geht. Denn es ist Lebensqualität und Fitness pur. Allerdings können Schlaglöcher auch schlimmere Folgen haben. Im Ernst, Verkehrspolitik ist in Trier ein Dauerkonflikt, der sich auch daraus ergibt, dass räumliche Fakten vorherrschen, die manche Entwicklungen im Vergleich zum Plattenland oder der grünen Wiese deutlich erschweren. Noch dazu ist Trier eine Stadt, die vom Pendeln lebt. Wir verstärken diesen Trend als Rad seit Jahren noch, dazu aber gleich noch mehr. Durch den starken Anteil an Ein- und AuspendlerInnen wird Trier mittelfristig nicht auf eine gute Anbindung für das Auto verzichten können. Umso wichtiger ist es daher, den innerstädtischen Verkehr, der nachhaltiger zu gestalten wäre, konsequent zu verändern. Mit den Stadtwerken wird an nachhaltigem Antrieb gearbeitet, wurde der Takt deutlich verbessert und wir müssen die Bezahlbarkeit von Mobilität entschlossener in den Blick nehmen. Die Fortbewegung aller ist schließlich zentral, wenn es um die gerechte Chance zur Teilhabe aller am täglichen Leben geht. Zum Nulltarif gibt es keine Mobilität, auch nicht mit dem Bus. Aber wir werden uns auch in Kombination mit der Solidarkarte anschauen, wie wir künftig lastengerechter verteilen und was wir kompensieren müssen. Die Einstellung zur Mobilität wird sich aber auch bei jedem verändern müssen. Wir werden Komfort anders zu definieren haben. Für mich ist es Komfort, gebührenfrei und nah an meinen Zielorten mit dem Fahrrad parken zu können und auf dem Weg mit Menschen zu kommunizieren. Ich nehme dafür nasse Kleidung oder Anstrengungen in Kauf. Andere können dies nicht, wenn sie als HandwerkerInnen auf ihr Auto angewiesen sind. Ihnen können wir aber durch den Aufbau eines vernetzten, breiten Ladesäulensystems und der Digitalisierung, zum Beispiel wie bei Portason, andere Vorteile ermöglichen, die nachhaltige Mobilität lebbarer werden lässt. Der sichtbare, vorbildliche Weg durch Stadtraum im Stadtgrün sollte fortgesetzt werden. Straßenraum entschlossen, neuen und stärker nachgefragten Mobilitätswegen angepasst und überplant werden müssen. Außerdem braucht es eine verkehrliche Alternative für die Höhenstadtteile, die den Umstieg vom Auto unterstützt. Die Preisspirale bei den Energiekosten wird uns noch mehr dazu zwingen, so zu investieren, dass wir die relativ kostenarme Mobilität fördern, und allen schnellere, sichere Fortbewegung zu ermöglichen. Der Bauhaushalt wurde vom Rat mit der Verwaltung in seiner Umsetzung den Realitäten angepasst. Er wurde so stark ausgedünnt, dass wir nun von hohen Realisierungsquoten ausgehen müssen, damit keine Fördermittel verfallen und auch sonst aufgeschobene Projekte nicht durch neue Notwendigkeiten zu schier unlösbaren Problemen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe nun einige Schwerpunkte herausgearbeitet. Ich möchte zum Ende hin für uns aber auch nochmal als SPD deutlich machen, dass wir auch dieses gemeinschaftliche Leben so gestalten konnten, weil wir unsere Feuerwehr, die Polizei, unsere Krankenhäuser, den Handel, die Gastronomie, die Sportvereine, Hochschulen und viele mehr in unserer Stadt haben. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie sich so stark für uns alle einsetzen. Ich möchte aber auch in diesen Dank ganz bewusst die Stadtverwaltung einbeziehen. Sie sind es, die die Dienstleister und die Visitenkarte unserer Stadt sind. Wir werden daher ganz genau darauf achten, wie und welchen Einfluss die 10,5 Millionen Einsparungen der Nichtstellenbesetzungen für das Personal bedeuten. Und wir werden und sind uns sicher, dass der Oberbürgermeister mit seinem Weitblick und seiner Kompetenz auch mit das so gestaltet, dass es nicht zu Lasten der Mitarbeitenden im Rathaus kommt und wir auch Potenziale in der Dienstleistung durch Digitalisierung aufarbeiten und nicht durch Einschränkungen von Leistung. Bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister, möchte ich mich ebenfalls bedanken. Sie sind es, die immer wieder den engen Draht zur ADD, zum Stadtrat suchen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt herzustellen. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie auch das beim diesem Mal schaffen. Allerdings wollen wir und müssen wir nachhaltiger vorgehen. Wir dürfen nicht weiterhin eine baufeindliche Politik betreiben, sondern müssen uns überlegen, wie wir auch künftig Bürgerinnen und Bürgern eine Bezahlbarkeit des Lebens hier ermöglichen und nicht alle zwingen, durch Mangel an Wohnraum und Neumieten von 10 bis 12 Euro aufs Land zu verweisen, um dann einzupendeln mit Autos oder mit anderen Wegen, die wiederum Mobilitätsprobleme bringen. Wir alle sind gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Wir als SPD tun dies sehr gerne und stimmen dem Haushalt hier zu. Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, bei der Verwaltung und beim Stadtvorstand für die konstruktive Arbeit bis hierhin. Wir sind bereit, auch diesen Prozess weiterzuführen und würden uns freuen, wenn alle Demokratinnen hier heute ein starkes Zeichen für eine starke, gestaltungswürdige Stadt Trier zeigen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Täuber. Wenn der Oberbürgermeister gelobt wird, habe ich Sie nicht unterbrochen. Ich habe eine Minute dazugelegt. Die gewähre ich aber auch, wenn es erforderlich ist, den anderen Fraktionsvorsitzenden oder Stellvertretern. Ich danke für das Lachen, Frau Dr. Reinemann-Matatko. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Lamberti, Sie vertreten den Fraktionsvorsitzenden Herrn Frisch.
So, ich bin da. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, liebe Ratskollegen, sehr geehrte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sehr geehrte Damen und Herren. Im Mittelpunkt der bekannten US-amerikanischen Filmkomödie und täglich grüßt das Murmeltier steht der egozentrische und zynische TV-Wetterfrosch Bill Connors, der in eine Zeitschleife gerät und ein und denselben Tag immer wieder erlebt, bis er als geläuterter Mann sein Leben fortsetzen kann. An diesen Film wird man heute zwangsläufig erinnert, denn nicht zum ersten Mal ist diese Verabschiedung des Haushalts ein Déjà-vu. Sie ist wie der Murmeltiertag im Film, Jahr für Jahr nach stets gleichem Muster ablaufend, sodass man die Reden der Vergangenheit wiederholen könnte, ohne allzu viel ändern zu müssen. Auch 2022 und 2023 wird es wieder eine erhebliche Neuverschuldung geben, und das trotz weiter steigender Einnahmen. 133 Millionen Steuern und Abgaben in 2020 stehen 152 Millionen in 2025 gegenüber. Das sind 14,3% mehr. Es gibt also trotz der Corona-Krise kein Einnahmeproblem, wenn wir trotzdem über unsere Verhältnisse leben, wenn wir trotzdem einen defizitären Haushalt haben, dessen Genehmigung durch die Kommunalaufsicht fraglich ist, dann liegt das einzig und allein daran, dass auch unsere Kosten weiter und noch deutlicher wachsen. Insbesondere im Sozialdezernent wird das Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben immer größer. Dazu tragen nach wie vor die nicht unerheblichen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration bei, denen wir grundsätzlich kritisch gegenüberstehen und die durch eine andere Asylpolitik auf Bundes- und Landesebene zumindest teilweise vermeidbar wären. Noch stärker schlägt die Kindertagesbetreuung zu Buche. Hier sind die Kosten seit dem Jahr 2000 auf das 3,6-fache gestiegen. Mit der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes dürfte sich diese Entwicklung weiter verschärfen. Und das, obwohl der Personalschlüssel in unseren Kitas längst nicht den wissenschaftlichen Standards für eine gute Betreuungsqualität gerade der unter Dreijährigen entspricht. Immer mehr zeigt sich, dass die politisch gewollte Verstaatlichung der Erziehung nicht zum Nulltarif zu haben ist. Im Gegenteil, sie sprengt jeden finanziellen Rahmen und wird viele Kommunen in den kommenden Jahren vor kaum zu bewältigenden Herausforderungen stellen. Dies umso mehr, als ab 2025 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder hinzukommen wird. Falsche politische Grundsatzentscheidungen, die am Ende zulasten der Städte und Gemeinden gehen. Aber es gibt auch hausgemachte Ursachen für die schlechte Haushaltslage. Die völlig überflüssige, von den Grünen forcierte Einführung eines fünften Dezernats kostet die Stadt mehrere Millionen Euro. Dass man die durch Einsparungen an anderer Stelle auffangen will, ändert nichts daran. Denn diese Einsparungen hätten echte Entlastungen bringen können, wenn man sie ohne eine Erweiterung des Stadtvorstands vorgenommen hätte. Auch die Ausgaben für das millionenschwere Pollerprojekt für die Innenstadt wären verzichtbar gewesen. Gleiches gilt für die bereits geleisteten Aufwendungen für die von uns von Anfang an abgelehnte Ex-Haus-Sanierung, deren Realisierung mehr denn je unsicher ist. Wenn es nach dem Willen einiger Stadtratsfraktionen gegangen wäre, sähe die Situation noch weitaus schlimmer aus. Immer wieder gab es teure grüne und rote Wünsche hier im Rat. Prüfaufträge, Gutachten, Projekte, Planstellen. Manchmal hätte man den Eindruck gewinnen können, BioNTech sitze in Trier und nicht in Mainz. Wir bedanken uns daher bei den Fraktionen, die gemeinsam mit uns zumindest einen Teil dieser haushaltspolitischen Irrwege verhindert und dafür gesorgt haben, dass die Kosten nicht noch mehr explodiert sind. Und wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei Herrn Leibe und seinem Team. Sie haben wirklich alles versucht, den unter den gegebenen Rahmenbedingungen nahezu unmöglichen Spagat zwischen Haushaltskonsolidierung und zukunftssichernden Investitionen zu schaffen. Wer erlebt hat, wie hier in den vergangenen Wochen um jeden Euro gerungen wurde, um doch noch einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen, der kann nicht umhin, dem Oberbürgermeister seinen Respekt dafür zu zollen. Und wir begrüßen es ausdrücklich, dass trotz der angespannten Finanzlage weiter investiert wird. Denn nicht mehr zu investieren bedeutet Stillstand. Investitionen dagegen schaffen Vermögen, kurbeln die Wirtschaft an und schaffen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt. Meine Damen und Herren, gerade vor diesem Hintergrund ist uns die Entscheidung über den vorliegenden Haushaltsentwurf nicht leicht gefallen. Dass wir ihm letzten Endes nicht zustimmen können, hat im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen kritisieren wir als AfD seit langem die falschen politischen Weichenstellungen in Land und Bund. Als Beispiele seien die Asylpolitik, die Familienpolitik und die Sozialpolitik genannt. Wir haben hier viele Vorschläge für grundlegende Veränderungen gemacht, die auch für die kommunalen Finanzen zu erheblichen Entlastungen führen würden. All diese Vorschläge wurden und werden mit schöner Regelmäßigkeit von den anderen Parteien abgelehnt. Gleiches gilt auf Landesebene für die seit Jahren von uns erhobene Forderung, endlich das Konnexitätsprinzip zu respektieren und die Kommunen für die ihnen übertragenen Aufgaben angemessen auszustatten. Auch hier Fehlanzeige. Die Folgen dieser Politik sehen wir dann regelmäßig in unseren Haushalten. Steigende Ausgaben und wachsende Verschuldung trotz höherer Einnahmen. Dem sollen wir dann aus gesamtpolitischer Verantwortung zustimmen, weil es angeblich alternativlos ist. Nein, meine Damen und Herren, dazu sind wir nicht mehr bereit. Mögen diejenigen, die Mehrheiten für diesen Haushalt sichern, die auf höherer Ebene dafür verantwortlich sind, dass wir in der Kommune am Ende die Leidtragenden sind. Als Lückenbüßer für eine verfehlte Politik stehen wir jedenfalls nicht länger zur Verfügung. Hinzu kommt, dass jede weitere Neuverschuldung zulasten unserer Kinder und Enkel geht. Auch wenn es kaum noch jemanden zu stören scheint, bleibt es dennoch wahr. Heutige Probleme auf Kosten kommender Generationen zu lösen, ist weder nachhaltig noch gerecht, schon gar nicht solidarisch. Es mag gelegentlich notwendig sein, in Ausnahmesituationen oder zur Finanzierung von Zukunftsinvestitionen Kredite aufzunehmen. Aber die Schuldenorgie, die wir zurzeit auf allen politischen Ebenen von den Kommunen bis hin zur Europäischen Union erleben, ist schlichtweg verantwortungslos und sie wird keinen guten Ausgang nehmen, nicht nur wegen des ständig drohenden Damoklesschwerts steigender Zinsen. Jetzt hat die Finanzministerin angekündigt, die Hälfte aller kommunalen Kassenkredite zu übernehmen. Eine erstaunliche Kehrtwende in der bisherigen Landespolitik. Hat sich die SPD-geführte Regierung doch über viele Jahre hinweg den Forderungen der Opposition und der kommunalen Spitzenverbände nach einer Lösung der Altschuldenproblematik beharrlich verweigert. Gebetsmühlenartig wurde betont, es gebe keine Veranlassung dafür. Nun ist der Druck nicht zuletzt durch die vom Rechnungshof verlangten Steuererhöhungen offensichtlich so groß geworden, dass man sich bewegt. Für Trier könnte das immerhin eine Schuldenreduzierung um etwa 225 Millionen Euro bedeuten. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, aber noch kein Grund zu voreiligem Jubel. Da die Ministerin einen nicht näher bezifferten Sockelbetrag von der Übernahme ausgeschlossen hat, ist die konkrete Höhe der zu erwartenden Schuldenentlastung noch unklar. Vor allem aber hat sie kein Wort zur Finanzierung dieser bis zu 3 Milliarden teuren Maßnahme gesagt. Dabei sind solche Spielräume im Landeshaushalt eigentlich nicht gegeben. Kommunale Altschulden in neue Landesschulden zu überführen, kann jedoch keine Lösung sein. Vor allem aber muss gleichzeitig die Finanzausstattung der Kommunen dauerhaft verbessert werden, damit es nicht wieder zu einer neuen Verschuldung kommt. Meine Damen und Herren, der dritte und wichtigste Grund, warum wir dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht zustimmen werden, liegt in der damit verbundenen Belastung für unsere Bürger. Wieder einmal bewahrheitet sich der Satz, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Nachdem bereits 2019 die Grundsteuer B erhöht worden ist, soll sie erneut, diesmal um fast 15% ansteigen. Mit einem Hebesatz von 550% liegt Trier dann weit über jenen 407, die die 50 größten Kommunen in Rheinland-Pfalz durchschnittlich erheben. Wieder einmal werden also unsere Bürger zur Kasse gebeten. Wieder einmal sollen sie die Zeche dafür bezahlen, dass der Staat trotz üppiger Einnahmen und nicht in der Lage ist, auskömmlich zu wirtschaften, so wie es für jeden von uns in seinem privaten Leben eine selbstverständliche Notwendigkeit ist. Diese Steuererhöhung trifft nicht nur Haus- und Wohnungseigentümer, sondern auch Mieter und Betriebe und damit alle, die nicht von staatlichen Transferleistungen leben. Und sie kommt in einer Zeit, in der vieles teurer wird. Beim Strom, beim Heizen und der Mobilität treiben politische Entscheidungen die Preise immer weiter nach oben. Die Mietpreise explodieren, gerade auch in Trier. Corona-bedingte Lieferkettenprobleme und Rohstoffknappheit tragen ebenfalls zu stark steigenden Kosten bei. Im November betrug die Inflationsrate über 5%. Bezogen auf die Dinge des täglichen Gebrauchs dürfen sie noch erheblich höher liegen. Und deshalb hilft es auch nichts, wenn der Oberbürgermeister versucht, die zusätzlichen Kosten schön zu reden, indem er auf vergleichsweise geringe Beträge verweist. Grün wählenden Akademikern und Doppelverdienern in den besseren Wohnvierteln unserer Stadt mag so etwas nichts ausmachen. Aber für viele Menschen ist inzwischen eine Situation erreicht, in der eine weitere Mieterhöhung auch nur um wenige Euro das Familienbudget an seine Grenzen bringt. Meine Damen und Herren, trotz der anerkennenswerten Bemühungen des Stadtvorstands um einen genehmigungsfähigen Haushalt können wir den vorliegenden Entwurf nicht mittragen. Er setzt falsche Prioritäten, trägt zu einer weiteren Verschuldung unserer Stadt bei und lastet die Folgen einer verfehlten Politik wieder einmal unseren heutigen und zukünftigen Bürgern auf. Die AfD legt den Haushaltssatzung ab.
Vielen Dank, Herr Lamberti. Als nächstes spricht Herr Gleisner für die Linksfraktion. Herr Gleisner, bitte.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, liebe Mitglieder der Stadtverwaltung und liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratisch gesinnten Ratsfraktion. Obwohl heute mit der Haushaltsverabschiedung das höchste demokratische Recht des Stadtrates Gegenstand unserer Reden ist, ist die Wahrnehmung dieser Sitzung in der Öffentlichkeit eher von geringer Bedeutung, weil für viele der Mehrwert dieses Haushalts für die Bedürfnislage der Stadt leider nicht erkennbar ist. Aber woran liegt das? Und ich glaube, es liegt leider daran, dass wir als politische Vertreter einer Sprechweise für die politischen Sachzwänge zum Opfer fallen, die man als Mythos bezeichnen kann. Roland Barthes versteht unter Mythos ein Sprechen, das keinen Sachbezug mehr hat, das politische Sprechen nur noch zu einer Geste macht, die die bestmögliche Wirkung erzeugen soll. Und einen Mythos haben wir dieses Jahr und auch vor einem Jahr bei den Haushaltsberatungen gehört. Und das ist, wenn die AfD behauptet, dass Migration und Zuzug eine Belastung für die Kommunen ist. Herr Lamberti, setzen Sie sich doch mal bitte mit den aktuellen Studien auseinander. Jeder zugezogene Mensch hier bringt mehr Zuweisung für die Stadt und es schafft eine für die Sozial- und Wirtschaftssysteme mehr Geld. Hören Sie auf mit diesen Lügen, das ist kein Mythos mehr, es ist Hetze. Und mit drei Mythen des kommunalen Haushalts will ich auch heute noch in dieser Rede und, aufräumen und die Haltung unserer Fraktion zum Ausdruck bringen. Mythos Nummer 1. Die Schulden, vor allen Dingen die Kassenkredite, zwingen uns zu Einsparungen. Die diesjährigen Haushaltsberatungen haben ein weiteres Mal gezeigt, wie sehr der finanzielle Spielraum durch den kommunalen Entschuldungsfonds KEF eingeschränkt ist und dass eine autonome Haushaltsführung ja durch die Vorgaben der ADD fast noch kaum mehr möglich ist, sodass selbst das Vertrauen der SPD in den KEF eigentlich nur noch vorgespielt ist. Durch den Regierungswechsel im Bund stehen wir jetzt endlich vor einem Schuldenmanagement, das bei Land und Bund besser aufgehoben ist und uns in der Kommune hoffentlich etwas aufatmen lässt und neue Gestaltungsspielräume schafft. Das bedeutet aber auch, dass durch den aktiven Beitritt dieses Rates zum KEF wir nicht ansatzweise die Schulden abgezahlt haben, wie es der Rat es ursprünglich wollte. Und das Ergebnis war eine jahrelange Selbstkasteiung und Einschränkung in den Handlungsfeldern, in denen wir eigentlich hätten zeigen können, was Politik bewegt. Tja, wie sehr wir uns in diese Autonomie haben weglassen, zeigt ja das unkritische Verhältnis zur ADD. Und es ist fast schon wie in einem schlechten Film, dass die ADD uns ein Skript für eine gute Haushaltsführung gibt. Im Pflichtbereich sollen wir schauen, wo wir im Jugend- und Sozialbereich Ansätze runterrechnen können, lieber Ansätze niedriger gestalten und dann über Nachtragshaushalte unsere Finanzen steuern und last but not least die Grundsteuer B erhöhen. Dass wir auch noch ernsthaft über diese Ansätze diskutieren, zeigt doch, dass wir eher bereit sind, uns von höheren politischen Ebenen bevormunden zu lassen, als uns dagegen zur Wehr zu setzen. Und der Mythos, dass uns die Kassenkredite zu Einsparen zwingen, wird dadurch entzaubert, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir bewusst unsere Autonomie im kommunalen Finanzen gegenüber Land und ADD aufgegeben haben. Und liebe CDU und liebe UBT, ich kann euch da nur sagen, verlasst doch endlich diese unsägliche Viererkoalition, denn vom Mythos des KEFs profitieren doch nur SPD und FDP, weil sie eine Landesregierung schützen müssen. Die Linksfraktion hat sich immer sehr konstruktiv in den Fragen eingebracht, was die Einnahmenerhöhung der Stadt anbelangt. Wir müssen, wenn wir die Einnahmen der Stadt erhöhen wollen, aber auch den Mut haben, an die Gewerbesteuer zu gehen. Die Grundsteuer B ist eine Substanzsteuer, die unabhängig von der sozialen Stellung der Abgabenpflichtigen beruht, während die Gewerbesteuer auf Leistung beruht. Und unser Antrag, damit wollten wir erreichen, dass der Hebesatz um 20 Punkte der Gewerbesteuer von 430 auf 450 erhöht wird. Würde das bei einem Gewerbetreibenden mit einem Gewinn von ca. 50.000 Euro gerade mal 200 Euro mehr Steuern pro Jahr bedeuten, stünden Mehreinnahmen von rund 2,8 Millionen Euro auf Seiten der Stadt da. Und die 200 Euro mehr Steuern werden bei einem Einzelunternehmen oder bei einem Einzelgewerbe wieder dadurch aufgefangen, dass die Gewerbesteuer auf die Einkommenssteuer angerechnet werden kann. Und diese Anrechnung gilt ab dem Jahr 2020 genau um diese 20 Punkte. Und unter dem Strich würde das Einzelgewerbe nicht stärker belastet werden als vor der Corona-Krise. Und zudem ist die Gewerbesteuer auch noch sozial gerecht, weil das kleine Nebengewerbe bis 24.500 Euro Jahresgewinn gar nicht belastet wird. Und natürlich diejenigen keine Steuern zahlen müssen, die zum Beispiel wegen langer Restaurantschließung Verluste gemacht haben. Nur diejenigen, die mehr Gewinne machen, müssen auch höhere Abgaben abliefern. Und wenn wir also sozial gerechte Steuererhöhungen vornehmen, müssen wir endlich an die Gewerbesteuer ran. Hier sitzen die wahren Potenziale für unseren Haushalt. Dass die Gewerbesteuer auch der Hebel ist, um die kommunalen Finanzen wieder in Schuss zu bringen, hat ja Mainz und BioNTech gezeigt. Und im Übrigen wäre es hier ja auch mal daran nachzudenken, dass man den durch die überraschend hohe Gewerbesteuer, den drohenden Negativzins für die Stadt Mainz, doch durch einen internen Finanzausgleich der Kommunen in Rheinland-Pfalz umgeben könnte. Über diesen Versuch nachzudenken lohnt sich ja jetzt, da Rheinland-Pfalz ja auch wieder Geberland ist. Roland Barth verweist in Mythen des Alltags darauf hin, dass ein Mythos nur durch Wiederholen und Insistieren von Glaubenssätzen funktionieren kann. Die Linksfraktion hat gegen diesen KEF-Mythos immer mehr Mut von Rat und Verwaltung eingefordert. Mut, die Einnahmen zu steigern, wo es die wirtschaftlichen Leistungen entspricht. Mut, aus dem kommunalen Entschuldungsfonds auszusteigen. Und Mut, das Schuldenmanagement den höheren politischen Ebenen zu übertragen, bei denen es auch besser aufgehoben ist. Und das bringt mich zu Mythos Nummer 2. Die Möglichkeiten der kommunalen Gestaltung und Verwaltung sind begrenzt. Mythen entpolitisieren nämlich nicht nur die Debatte, sie bringen auch noch andere Mythen mit sich, die ihre tendenziösen Absichten durch angeblich folgerichtige Annahmen und Geschichten weitererzählen wollen. Dieser lautet, wenn uns finanziell die Hände gebunden ist, ist auch unser politischer Gestaltungswille begrenzt. Ja, und durch diese Rhetorik des Mythos wird dann aber auch eine politische Praxis geschaffen, aus der man dann nur noch schwer entrinnen kann. Ja, und dies lässt sich am Beispiel der Gebäudewirtschaft klar anzeigen. Die Gebäudewirtschaft ist personell nicht in der Lage, die an sie gesetzten Erwartungen der BürgerInnen, der KommunalpolitikerInnen und der Stadtverwaltung zu stemmen. Viele der angetragenen Planungsaufträge werden auf die lange Bank geschoben, weil schlicht das Personal fehlt. Und mit diesem Haushalt steht fest, die Situation wird sich in den nächsten beiden Jahren nicht verbessern. Es werden keine neuen Stellen geschaffen, im Gegensatz auch Nachbesetzung von MitarbeiterInnen werden nicht stattfinden. Und damit ist zu rechnen, dass aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen bei durchschnittlicher Bezahlung MitarbeiterInnen uns auch verlassen können. Und bei den anstehenden und nicht nur aus der Sicht der Linksfraktion unaufschiebbaren Sanierung und Neubauprojekten wird sich die Situation weiter verschärfen. Ob Schulen, Kitas, Tiefbau, Theater oder Feuerwehr, selbst Bauherrenaufgaben können nicht mehr geschultert werden. Da Stadtrat und Stadtverwaltung nach der Ablehnung zu unserem Antrag keine neuen Stellen schaffen und besetzen wollen, muss das vorhandene Personal jetzt dazu gebracht werden, eben diese Bauherrenaufgabe erfüllen zu können. Die Linksfraktion hat deshalb im Dezernat 4 mit Jörg Johann ein Strategiepapier vorgestellt, dessen Inhalt die Projektarbeit und die Bauherrenaufgabe der Gebäudewirtschaft in den Vordergrund stellt. Statt kleinteiliger Planungsleistung muss die Gebäudewirtschaft in die Lage versetzt werden, vor allen Dingen die Bauherrenaufgabe in allen Projekten ordentlich ausführen zu können. Und dabei geht es um die Kontrolle und Überprüfung externer Dienstleistungen, Handwerksbetriebe und Baufirmen im Gesamten vom Projekt, von der Idee, der Planung, der Ausschreibung bis zur Abnahme der einzelnen Gewerke. Dort muss der Fokus auf Projektsteuerung der Fördergelder liegen. Und, denn schließlich sind es die knappen Steuergelder und Fördergelder, die die Stadt für Baumaßnahmen zur Verfügung stellt und die nun Gefahr laufen, weil eine Umsetzung im verbindlichen Zeitrahmen nicht mehr zu schaffen ist. In der Konsequenz bedeutet dies Politik, dass die Lockrichthalle nicht das letzte denkmalgeschützte Gebäude sein wird, welches diesen Sparzwang ohne Ideen zum Opfer fallen kann. Das Ex-Haus-Gebäude wird irgendwann auch diesen Punkt erreichen, in dem es abgerissen werden muss. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Und unser jetziges Luxusproblem, dass wir im investiven Bereich zu viel Geld haben, das wir nicht ausgeben können, weil uns das Personal fehlt, muss uns doch dazu bewegen, auch mal an die Eingruppierung und die Höhe der Eingruppierung nachzudenken und unsere Kommune als Arbeitgeberin wieder attraktiver zu machen. Und wenn wir an diesen Stellschrauben nichts ändern, bewahrheitet sich zwar der Mythos unserer eingeengten Handlungsoption, dann verflüchtigt sich aber auch die politische Wirklichkeit gegenüber dem Mythos als selbsterfüllende Prophezeiung. Dann bedeutet Politik in der Tat nicht mehr handeln, sondern ist die wiederholte Bestätigung der Handlungsunfähigkeit. Kommen wir zu Mythos Nummer 3. Im freiwilligen Bereich müssen wir jeden Cent umdrehen. Die einzigen Gestaltungsspielraum, den wir als Kommune haben, ist der sogenannte freiwillige Bereich. Und dieser Bereich schrumpft immer mehr. Die Kämpfe um die Verteilung der Ressourcen werden hier von Jahr zu Jahr erbitterter geführt, je mehr wir den Mythos unserer politischen Handlungsunfähigkeit annehmen. Und die Linksfraktion ist ja nicht generisch dagegen, jeden Haushalt abzulehnen. Für uns ist das Kriterium der sozialen Gerechtigkeit wichtig. Aber wenn wir mit mehreren Anträgen gerade eine Handschrift der sozialen Gerechtigkeit in diesen Haushalt einschreiben wollen und jeder Antrag abgelehnt wird, muss auch unsere Haltung klar sein. Denn ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, wo hätten wir Sachen in diesen Haushalt verwirklichen können, haben es aber nicht getan. Erstens, wir investieren nicht in die Kinder- und Jugendpolitik ausreichend. Das Siegel und die Evaluation kindlerfreundliche Stadt mit 13.000 Euro pro Jahr auf 4,5 Jahre gerechnet, zu teuer. Anträge der freien Träger für den Kinder- und Jugendförderplan nur teilweise umgesetzt. Es gibt keine Stellenaufstockung für Streetwork zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit für Beaver und Falze von nur 0,5 Stellen. Alles zu teuer. Und zweitens, wir investieren nicht genug in Bildung. Es gibt keinen Ausgleich von gestrichenen Stellen an Kindertagesstätten und ein gemeinsamer Antrag von Grünen, FDP und Linken zur Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen wurde in Stadtrat wegen Kostenfrage abgelehnt. Kürzung der Mittel für die Außengelände der Moissecker Halle und für die geplante Skaterhalle zeichnen den Haushalt aus. Und für die freie Szene war noch nicht mal Mut, einen Begleitbeschluss zu fassen, der nur überprüfen sollte, wie viel die Stadt zur Anmietung von Leerständen zahlen müsste. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Thema Schulsanierung zu sprechen kommen. Unter anderem auch deshalb, weil die Debatte in der letzten Zeit auch noch mal hochgekocht ist. Theresia Görgen hat in den Haushaltsberatungen für die Instandhaltung und Optimierung der Gebäudereinigung, die zum Teil unzumutbare Zustände aufweisen, ich möchte hier nur an die Reichertsberg-Grundschule erinnern, seit 5 Jahren ungeputzte Fenstergrundschule, Quint, Elterninitiative reinigt Samstag Schulgebäude. Und so wurde zum Beispiel die Grundsanierung und Modernisierung der Grundschule Quint in den nächsten Haushalt geschoben. Dies lehnen wir als Linksfraktion ab und es ist für uns inakzeptabel. Seit über 20 Jahren besteht hier ein dringender Sanierungsbedarf und neben den unzumutbaren Toiletten sind die baulichen Mängel so erheblich, dass zum Teil eine Gefährdung der Kinder nicht auszuschließen ist. Linksfraktion, Grüne und CDU haben sich ganz bewusst in die Diskussion um den Schulentwicklungsplan gegen eine Zentralisierung von Grundschulen und für den Erhalt von Stadtteilschulen ausgesprochen. Der Vorwurf von SPD und FDP, wir würden Klientelpolitik betreiben, ist leider nur noch billig, peinlich und ein gefährlicher Versuch, nicht nur die politische Diskussion zu spalten, sondern auch unsere Gesellschaft. Es ist das eine, einen Mythos vom klammen Haushaltslage zu erzählen, es ist aber was anderes, Tatsachen so zu verdrehen, weil man vertuschen will, dass man Standortschulen streichen möchte. Der Mythos der kommunalen Handlungsunfähigkeit ist eine politische Geste, die aufgrund der Finanzlage politische Mutlosigkeit verdecken und keine Veränderung vornehmen will. Um endlich eine bedarfsgerechte kommunale Sozial-, Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik auszufinanzieren. Und wenn wir diesen Mythos der handlungsfähigen Kommune weiter vorantreiben, sind die Konsequenzen nach Roland Barth Entfremdung und Spaltung. Die Linksfraktion setzt auf eine mutige Haushaltspolitik, die für die Menschen deutlich machen will, dass ein kommunaler Haushalt einen Gebrauchswert für alle Triererinnen und Trierer hat. Diesen Gebrauchswert sehen wir im vorliegenden Haushalt nicht. Trotzdem bedanken wir uns bei der Verwaltung, die hart an diesem Haushalt gearbeitet hat, auch an der kollegialen Zusammenarbeit im Stadtrat. Und trotzdem, wir lehnen diesen Haushalt ab. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Gleisner. Als nächstes spricht Herr Schneider, der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Mitglieder des Stadtvorstandes, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und daheim. Heute geht es um Verantwortung. Der uns vorliegende Haushaltsentwurf wird uns allen, Politik, Verwaltung, vor allem auch den Bürgerinnen und Bürgern, einiges abverlangen. Fast 20 Millionen Euro Defizit in diesem Jahr müssen in den kommenden 2 Jahren zurückgefahren werden, mit dem Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes, hoffentlich und spätestens in 2024. Die Rahmenbedingungen sind dabei extrem herausfordernd. Wir befinden uns bereits im 3. Jahr der Corona-Pandemie, die vielen an die Substanz geht. Die Ungewissheit, wie denn die nächsten Monate verlaufen werden, die Sorge um die Gesundheit, auch die Fragen, mit welchen Einschränkungen wir wie lange noch leben müssen und ob morgen vielleicht die nächste Mutante um die Ecke kommt, die die mühsam erarbeiteten Erfolge bei der Pandemiebekämpfung wieder gefährdet, zehren an unseren Kräften. Auch die Stadt hatte mit erheblichen Mindereinnahmen und Ungewissheiten bis heute zu kämpfen. Den städtischen Haushalten einer solchen Situation zu entschulden, ist wahrlich kein Vergnügen. Ich sage daher eingangs, dass es heute um Verantwortung geht und daher möchte ich mich zu Beginn zunächst einmal herzlich bei der gesamten Verwaltung, insbesondere im Stadtvorstand, aber natürlich vor allem auch beim Team der Kämmerei sehr herzlich bedanken für die viele Arbeit, die in diesem Zusammenhang hier geleistet wurde. Das ist wirklich herausragend. Dort hat man sich nämlich, liebe Frau Reinermann-Matatko, dieser Aufgabe durchaus mit der Bereitschaft gestellt, bis an die Schmerzgrenze oder sogar darüber hinaus zu gehen, um die gesetzten Ziele eben zu erreichen. Und ich habe es als absolut richtig empfunden, dass man an einem bestimmten Punkt auf den Rat zugegangen ist und die Problemlage transparent gemacht hat, um eben gemeinsam Lösungen zu finden. Das, liebe Grüne Ratsfraktion, ist nämlich auch unsere Aufgabe als gewählte Vertreter der Bürger. Wir müssen am Ende die Entscheidung treffen und eben auch die Verantwortung für die Entscheidung tragen. Und dass wir das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes konsequent ansteuern müssen, sollte im Übrigen auch nicht nur mit dem Ziel erfolgen, den Weg aus der Abhängigkeit vom Gängelband der ADD zu finden. Steht die schwarze Null, sind wir erheblich freier in unseren kommunalpolitischen Entscheidungen und bei der zielgerichteten Verwendung der uns anvertrauten Steuergelder. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass weitere Schulden am Ende auch eine ungerechte Belastung für kommende Generationen sind. Wenn ich da zum Beispiel an den Klimawandel und andere grundlegende Transformationsprozesse unserer Welt denke, mit denen sich unsere Kinder werden auseinandersetzen müssen, dann bin ich der Meinung, dass wir der nächsten Generation so viel Spielraum wie nur möglich erkämpfen sollten, um diesen Herausforderungen begegnen zu können. Aber schauen wir uns die einzelnen Themen einmal genauer an, dann wird klar, dass Veränderungsprozesse jetzt bereits fast überall prägend auch für die Politik in der Stadt sind. Kaum ein Bereich war in den Pandemiejahren so großen Druck ausgesetzt wie die Schulen. Bereits lange vor der Corona-Pandemie hatten wir als FDP immer wieder eine zügige Digitalisierung der Schulen und eine ebenso zügige Umsetzung der Schulentwicklungsplanung angemahnt und dort auf erheblich mehr Tempo gedrängt. Hätte man auf uns gehört, vielleicht wäre der plötzliche Umstieg von Präsenzunterricht auf Homeschooling an der einen oder anderen Stelle besser geglückt. Sei es drum, jetzt geht es voran, auch wenn es nach Meinung meiner Fraktion durchaus auch noch schneller gehen könnte. Neben der digitalen Infrastruktur ist das größte Problem an den Trierer Schulen jedoch meistens der bauliche Zustand. Einige Schulen im Stadtgebiet sind aufgrund mangelnden Bauunterhalts in den letzten Jahrzehnten dringend, ich sage auch dringendst, sanierungsbedürftig. Und das erfüllt mich als Kommunalpolitiker wirklich häufig mit Scham, wenn ich bedenke, dass es Schülerinnen und Schüler in Trier gibt, die sich vor den heruntergekommenen Toiletten in ihrer Schule ekeln. Ich bin froh, dass wir hierbei nach zähem Ringen hoffentlich Wege gefunden haben, trotz des strikten Konsolidierungskurses, insbesondere die Toilettensanierung und auch weitere Sanierungsmaßnahmen trotzdem hinzubekommen und in den nächsten 2 Jahren umzusetzen. Bewegt hat uns in diesem Zusammenhang natürlich auch der öffentliche Hilferuf aus Quint, von der Grundschule dort, die sich in einem desolaten Zustand befindet und dringend saniert werden muss. Leider beispielhaft für noch mehrere Schulen in Trier. Einigen Ratsfraktionen fällt nun ihre eigene klientelgeleitete Schulpolitik auch auf die Füße. Um die Wählerinnen und Wähler beispielsweise im grünen Stadtteil Gartenfeld gewogen zu stimmen, hat man gegen jede Vernunft eine millionenteure und völlig unverhältnismäßige Sanierung der Eckbert-Grundschule durchgesetzt. Diese Investitionen hätten unserer Meinung nach an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auch an der Grundschule in Quint, mehr bewegen können als dort. Tja, man war leider nicht bereit, flexibel zu sein. Nun muss man mit den Folgen dieser verantwortungslosen Politik an dieser Stelle leben. Wer verantwortungsvoll jedoch Politik für Trier gestalten will, muss eben auch Politik für die gesamte Stadt und nicht nur für das eigene Klientel machen. Auch beim Thema Wohnen in Trier kommen uns derzeit leider einige Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre teuer zu stehen. Die Stadt verliert derzeit Einwohner, teilweise bedingt durch weniger Ummeldung von Studierenden infolge der Pandemie, zum Teil aber auch durch den Wegzug insbesondere junger Familien ins Umland. Ein Trend, den unter anderem wir als FDP-Fraktion schon vor Jahren als große Gefahr beschrieben haben. Der Grund ist auch ganz einfach zu finden. Es gibt schlicht kein vernünftiges Angebot an Wohnraum in der Stadt. Mit dem Burgunderviertel, Castelnau-Matthijs und einigen weiteren kleineren Wohnbauprojekten werden in den nächsten Jahren die letzten Reserven aktiviert. Und danach sieht es düster aus, weil eine Ratsmehrheit mal wieder der Meinung war, Klientel betreiben zu müssen und eine große Wohnbauentwicklung am Brubacher Hof zu verhindern. Die Folgen sind nun Abwanderung ins Umland und zusätzliche Belastung der städtischen Infrastruktur, weil eben viele dieser Menschen trotzdem in Trier arbeiten und dann täglich in die Stadt pendeln. Wir müssen im Haushalt also sowohl die hierdurch fehlenden Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen kompensieren, als auch mehr Geld in unsere zusätzlich belastete Infrastruktur stecken. Nachhaltige Politik geht anders. Ich bin daher sehr froh, dass wir uns im Rahmen der Haushaltsberatung darauf verständigt haben, zu den Themen Wohnen und Arbeiten nochmal einen Strategieprozess zu starten. Denn wir brauchen hier dringend Lösungen, die die Menschen wieder dazu bewegen, in Trier zu bleiben und hier leben zu wollen und vor allem zu können. Ein Weg, Trier als Ort zum Leben und Arbeiten attraktiv zu machen, ist, unsere Stadt zu einer echten Smart City zu entwickeln. Der Weg dahin ist noch weit, aber wichtige Schritte sind wir ja schon gegangen, die dringend fortgesetzt werden müssen. Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in der Stadt, die vollständige Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen oder auch die Etablierung smarter Services für mehr Nachhaltigkeit, beispielsweise durch die Stadtwerke, sind dabei zentrale Themen, die wir fortentwickeln wollen. In den nächsten Jahren werden wir hier unsere Potenziale noch besser ausschöpfen müssen. Von Fragen wie der Einrichtung eines Data Hub, der Daten sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Verwaltung unter Einhaltung höchster Datenschutzstandards selbstverständlich zur Verfügung stellt, über die Etablierung smarter Beteiligungsverfahren, um die Bürger stärker als bisher bei der Stadtentwicklung einzubeziehen, bis hin zur Erstellung eines vollständigen digitalen Zwillings unserer Stadt, werden wir über viele Projekte reden müssen. Die neu gegründete Kommission Digitale Stadt Trier, deren Vorsitz ich im Dezember übernehmen durfte, kann dazu hoffentlich einen Beitrag leisten. Derzeit wird dort ein Smart City Leitbild für die Stadt entwickelt, das in Zukunft als Richtschnur bei der digitalen Weiterentwicklung dienen soll und baldmöglichst zur weiteren Diskussion in den Stadtrat und die Fraktionen gehen wird. Wir haben uns allerdings vorgenommen, hier auch die notwendige Zeit einfach zu investieren, um da auch gute Ergebnisse bringen zu können. Klar ist aber schon jetzt, dass wir auch in Trier um massive Investitionen in diesem Bereich nicht herumkommen werden, wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen. Da wir hierfür immer wieder auf Förderung von Land und Bund benötigen werden, sollten wir uns schon jetzt bestmöglich vorbereiten, um gegebenenfalls die Konzepte in der Schublade zu haben und vorbereitet zu sein. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Blick auf das Thema werfen, das mir mit am meisten Sorge bereitet, nämlich die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Jetzt und dann auch hoffentlich bald nach dem Ende der Pandemie. Die Schließungen und zum Teil massiven Einschränkungen mit dem Ziel des Infektionsschutzes haben vor allem Einzelhandel, Gastronomie und eben auch bestimmte Dienstleistungsbereiche hart getroffen. Wirtschaftshilfen können nicht alles abfedern und häufig ist die Kundenfrequenz nach der Öffnung eben deutlich geringer als vorher. Und es gibt sie eben auch, die Beispiele derjenigen, die nach dem langen Kampf in der Pandemie schließlich doch aufgegeben und ihren Betrieb zum Teil nach sehr langer Zeit geschlossen haben. Das ist eine Entwicklung, die mich zutiefst beunruhigt. Ich bin deshalb froh, dass wir im Verbund mit anderen Fraktionen durchsetzen konnten, dass die Gewerbesteuer in den nächsten 2 Jahren trotz der angespannten Haushaltslage nicht angehoben wird. Als Trierer konnten und können wir zu Recht sehr stolz auf unsere attraktive Innenstadt sein. Ich möchte, dass das auch in Zukunft so bleibt und dafür müssen wir jetzt alles tun. Ich bin deshalb froh, dass wir im Rahmen der Neuordnung der Dezernatsstrukturen in der Verwaltung dem Thema eine herausgehobene Stellung gegeben haben. Wir waren zwar aus gutem Grund gegen die Schaffung eines weiteren Dezernates, man muss aber demokratische Mehrheiten akzeptieren und so bin ich zufrieden, dass der inhaltliche Zuschnitt des neuen Dezernates 5 nur hoffentlich dabei helfen kann, unter anderem das Thema Innenstadtentwicklung strukturiert anzugehen. Ich hatte ja einleitend gesagt, dass es heute um Verantwortung geht. Und ich will nicht verhehlen, dass es mich sehr enttäuscht, dass sich heute bei diesem wichtigen Thema einige Fraktionen dieser Verantwortung entziehen wollen. Von AfD und Linkspartei will ich da jetzt nicht groß reden. Die einen handeln ohnehin konsequent verantwortungslos und die anderen haben zumindest mehrfach bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie das Konsolidierungsziel ohnehin nicht verfolgen oder anerkennen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, wir werden Sie, auch wenn Sie heute mit Nein stimmen, nicht aus Ihrer Verantwortung entlassen. Sie können nicht erst an so vielen Stellen der städtischen Politik den eigenen Stempel aufdrücken. Ich nenne jetzt bloß noch mal die Dinge, die ich in meiner Rede schon angesprochen habe. Eckbert Brubach, 5. Dezernat. Und jetzt zu tun, als hätte man mit den ganzen Konsequenzen nichts zu tun, weil man ja beim Haushalt mit Nein stimmt. Das ist unredlich und verantwortungslos in höchstem Maße. Ich bitte euch, nehmt als größte Fraktion im Stadtrat Verantwortung für euer Handeln wahr. Als FDP-Fraktion haben wir immer gefordert, dass wir den Konsolidierungspfad konsequent gehen müssen, um Trier zukunftsfähig zu machen. Ich hoffe sehr, dass eine Mehrheit heute mit uns den gleichen Weg beschreiten wird und bedanke mich jetzt schon bei jeder und jedem Einzelnen, der es heute tun wird, weil uns herausfordernde 2 Jahre bevorstehen werden. Die FDP-Fraktion stimmt dem Haushaltsentwurf zu.
Vielen Dank, Herr Schneider. Als nächstes spricht Herr Schenk von der UPD-Fraktion und er ist digital zugeschaltet. Herr Schenk, können Sie mich hören? Herr Schenk, das Bild ist schon mal exzellent, nur Ton haben wir noch keinen. Wir versuchen gerade, Sie von hier aus freizuschalten. Die Technik ist dran. Geben Sie uns noch ein paar Sekunden. Ich höre jetzt Herr Schenk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte noch um Verständnis. Wir versuchen, Herrn Schenk freizuschalten. Herr Schenk?
Können Sie mich jetzt hören?
Jetzt kann ich Sie hören. Prima.
Okay.
Ich erteile Ihnen das Wort, Herr Schenk.
Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die Fehlbeträge in 2022 und 2023 mit 19,4 und 12,6 Millionen Euro werden laut Planung zum Ende des Jahres 2023 uns auf einen Rekordschuldenstand von 888 Millionen Euro bringen. Rechnet man die bereits jetzt absehbaren erforderlichen Nachfinanzierungen durch Nachtragshaushalte und so weiter hinzu, könnten es am Ende rund 900 Millionen Euro sein. Wir bewegen uns also alles in allem auf eine Verschuldung von etwa 1 Milliarde Euro zu. Für normale Menschen eine unvorstellbare, kaum zugreifende Summe. Alarmierend ist nicht nur die schiere Größe der Verschuldung, sondern die Geschwindigkeit und Kontinuität, mit der sich diese Verschuldung aufgebaut hat. Trotz aller Versuche, die Verschuldung zu begrenzen oder gar zurückzuführen. Zusammen mit immer stärkeren Auflagen der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des städtischen Haushalts bedroht diese Verschuldung und die Handlungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung und damit die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Eine entsprechende Gegenleistung für diese stetig wachsende Verschuldung können die Bürgerinnen und Bürger, wenn man sich mit ihnen unterhält und sie auf der Straße trifft, aber kaum erkennen. Der Zustand vieler kommunaler Straßen ist weiterhin schlecht. Von unseren Schulen sind viele in einem desolaten Zustand. Die Sanierung städtischer Gebäude und Wohnungen kommt nur schleppend voran und führt zu noch größerer Verschuldung trotz Bundes- und Landesbeteiligung. Zudem müssen die zu leistenden Beiträge für die Sanierung von Straßen und Gehwegen weiter entweder von den Anliegern direkt oder in Form wiederkehrender Beiträge aufgebracht werden. Außerdem steigen Steuern und Abgaben für Eigenheimbesitzer und oder Gewerbebetriebe. Meine Damen und Herren, bereits 2017 zeigte eine Forsa-Umfrage, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes der Meinung ist, dass Bund und Länder die Städte und Gemeinden nicht ausreichend mit finanziellen Mitteln ausstatten. Ein Großteil der Befragten hat in diesem Zusammenhang beklagt, dass die Politik sich viel zu wenig um Belange von Städten und Gemeinden kümmere, sondern vielmehr die eigene große Politik auf Bundes- und Landesebene im Blick habe und zudem die Gemeinden mit immer neuen, kostenträchtigen Pflichtaufgaben belaste. Diese Sicht entspricht leider auch weitgehend der Wirklichkeit. Und sie trifft uns alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir als Kommunalpolitiker einmal dafür angetreten sind, etwas in ihrer Stadt und ihrem Stadtteil zum Besseren verändern zu wollen. Die seit langem herrschende Unterfinanzierung der Kommunen, insbesondere der Großstädte und Oberzentren, wie auch der Stadt Trier, sind wir gezwungen, immer wieder Einsparungen durchzuführen, Steuererhöhungen vorzunehmen und damit höhere Belastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende in Kauf zu nehmen, um andere wichtige Vorhaben gegenfinanzieren zu können. Das sind, meine Damen und Herren, nicht besonders tolle Dinge. Nein, es sind vielfach Pflichtaufgaben, zu denen wir gesetzlich verpflichtet sind, wie etwa Brand- und Katastrophenschutz, Sozialausgaben, wie Hilfe zum Lebensunterhalt und viele weitere Bereiche der Daseinsfürsorge. Hinzu kommt die Aufgabe, so gut es irgendwie geht, mit dem, was übrig bleibt, unsere Infrastruktur zu erhalten und zu neuern. Meine Damen und Herren, ich möchte heute nicht einzelne Punkte dieses Haushalts in meiner Rede auseinandernehmen oder kritisieren. Viele Maßnahmen, die wir auf die kommenden Jahre schieben mussten, könnten genauso in diesem Haushalt stehen. Vor allem diejenigen, die schon seit vielen Jahren in Planung und versprochen sind. Genau hier liegt das Problem. Hier nun die eine gegen die andere Maßnahme auszuspielen, halte ich für billig und unseriös. Die Stadt Trier muss als Kommune und Oberzentrum immer mehr Pflichtaufgaben übernehmen, bei viel zu geringen Ausgleichszahlungen von Bund und Land. Ein Indiz für das, was in der Stadt alles geleistet werden muss, ist die Entwicklung des Personalhaushalts, also der Bediensteten der städtischen Verwaltung. Er ist von 2006 mit knapp 700 Vollzeitstellen bis zum aktuellen Stellenplan auf über 1400 Angestellte und damit förmlich explodiert. Natürlich müssen wir unsere Standards und unsere Mitarbeiterzahl in der Stadt mit anderen Städten ähnlicher Größe vergleichen. Natürlich müssen wir uns immer wieder hinterfragen, unsere Kosten auf den Prüfstand stellen und sie mit den Geldern überlegen, wie wir mit den Geldern der Steuerzahler verantwortungsbewusst umgehen. Aber Geld wird durch Zählen nicht mehr. Und angesichts der gestiegenen Anforderungen und Aufgaben ist der Personalbestand nicht unangemessen. Bereits 2012 hatte der Verfassungsgerichtshof des Landes Rheinland-Pfalz den damaligen Finanzausgleich für verfassungswidrig erklärt. Insbesondere, weil die Zuweisungen an die Kommunen mit den stark gestiegenen Sozialausgaben nicht Schritt gehalten hatten. In seinem Urteil hat das Gericht unter anderem festgestellt, dass für die Gesamtheit der Kommunen in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2011 die Einnahmen 22 Jahre in Folge hinter den Ausgaben zurückgeblieben waren. Die Verschuldung und insbesondere die Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität und der Zahlungsfähigkeit lagen wesentlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Sozialausgaben waren von 1990 bis 2010 um ca. 220% gestiegen. Es heißt, die kommunalen Finanzmittel müssen ausreichen, um die kommunalen Aufgaben zu erfüllen und darüber hinaus es ermöglichen, auch freiwillige Ausgaben finanzieren zu können. Dazu muss der Gesetzgeber von der Festsetzung der Verbundsmasse und ihrer Verteilung unter den Kommunen deren eigene Finanzkraft und Kosten ihrer Aufgaben betrachten, und zwar in einem transparenten und überprüfbaren sowie dokumentierten Verfahren. Zudem muss das Land die verschuldeten Kommunen in die Lage versetzen, Kassenkredite selbstständig abzubauen und einen Haushaltsausgleich zu erreichen. An diesen Maßstäben wird sich das zukünftige Gesetz messen lassen, das vom Landtag bis Ende 2022 verabschiedet werden muss. Meine Damen und Herren, ich möchte unsere Stadt und uns alle hier nicht aus der Verantwortung nehmen. Natürlich, wir müssen prüfen, welche Mehreinnahmen wir aus Gewerbegebieten, Neuansiedlungen, Steuereinkommen usw. generieren können und müssen dies optimieren. Wir müssen unsere Standards prüfen und zum Beispiel durch weitere Optimierung und Digitalisierung das explodierende Personalwachstum der vergangenen 20 Jahre eindämmen und wenn möglich zurückfahren. Aber auch hier müssen wir handlungsfähig bleiben. Wir alle wünschen uns eine funktionierende und schnelle Verwaltung. Die Arbeit muss aber eben auch jemand machen. Wir alle wünschen uns, dass Bauprojekte schnell und möglichst mit Fördergeldern geplant und durchgeführt werden. Auch dafür brauchen wir eine personell gut ausgestattete Verwaltung. Wir kommen also nicht mit Ad-hoc-Stellenkürzungen oder Ähnlichem weiter, denn wir müssen handlungsfähig sein und bleiben. Es hilft uns auch nichts, dass es die Kommunalaufsicht vorgibt, dass Mehrausgaben auf der anderen Seite der Bilanz durch Einnahmen auszugleichen sind oder dass wir im Vergleich zu anderen Städten noch nicht die höchsten Steuersätze bei Grundsteuer oder Gewerbesteuer haben. Es hilft uns nicht, dass man uns ermahnt, dass wir bereits im kommenden Haushaltsjahr nach der Pandemiebekämpfung einen ausgeglichenen Haushalt haben sollen. All das haben wir in den vergangenen Jahren immer und immer wieder versucht und getan. Trotz Finanzkrise, Flüchtlingskrise und Corona und steigender, teurer Pflichtaufgaben wurden immer wieder ein wenig hier, ein wenig dort, die Steuern und Gebühren erhöht, ein wenig da eingespart, ein paar Euro hier weggenommen. Diese Klein-Klein-Politik hat nicht geholfen. Und sie hilft auch in Zukunft nicht. Wenn wir als Stadt in der Zukunft erfolgreich sein wollen, benötigen wir weiter starke Investitionen in die Infrastruktur und das städtische Vermögen. Dies ist nur möglich, wenn wir endlich eine spürbare Entlastung von Altschulden erhalten und bei neuen Pflichtaufgaben auch 1:1 finanziert werden. Ohne diese Entlastung werden wir, wie schon an diesem Doppelhaushalt zu sehen, nach und nach die Gestaltungshoheit über den städtischen Haushalt verlieren. Ich möchte an dieser Stelle nicht verschweigen, dass Ende letzten Jahres die Landesregierung einen entsprechenden Teil-Altschuldenerlass angekündigt hat. Hier sollte nun auch der Bund nachziehen und seinerseits einen Teil der Altschulden der Kommunen übernehmen. Wichtig aber ein folgender zweiter Schritt. In Schritt 2 muss dann der kommunale Finanzausgleich so gestaltet werden, dass die Kommunen zur Erfüllung der Pflichtaufgaben endlich die entsprechende finanzielle Ausstattung erhalten und bei der Übernahme neuer Aufgaben dafür auch 1:1 entlastet werden. Da wir ansonsten immer wieder genötigt werden, uns wieder und weiter aufs Neue zu verschulden. Es muss endlich klar werden, dass die Kommunen nicht ständig neue Aufgaben übertragen bekommen können und die Mehr- und Folgekosten davon dann selber gegenfinanzieren müssen und dies dann meist aus Steuererhöhung oder anderen Kosteneinsparungen. Dieser Haushalt, meine Damen und Herren, ist der Versuch, die Anforderungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen, gleichzeitig den Haushalt schrittweise zu konsolidieren und trotzdem als Stadt noch irgendwie die Möglichkeit zu haben, handlungsfähig zu sein und zu bleiben. Dies ist eine große politische Verantwortung. Und da wir dieser politischen Verantwortung gerecht werden wollen, stimmen wir diesem Haushalt in dieser Form auch zu. Aber nicht ohne zu fordern, dass Bund und Land die Kommunen endlich so ausstatten, dass ein Haushalt in Zukunft nicht aus Zusammenstreichen, Steuern erhöhen und Maßnahmen verschieben besteht, sondern endlich wieder die Grundlage schafft, Wachstum zu ermöglichen, Innovationen umzusetzen und die Zukunft zu gestalten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schenk. Danke auch für die Improvisation. Wir haben Sie aber sehr gut verstanden. Nach der UBT könnte jetzt die Fraktion sprechen. Herr Schrecklinger, Sie haben im Vorfeld schon eine Info uns gegeben, dass Sie nicht sprechen werden. Ich frage Sie aber noch mal, ist das immer noch so? Herr Schrecklinger? Herr Schrecklinger, ich glaube, ich kann Sie hören.
Herr Oberbürgermeister.
Ja?
Er hat in dem Schild geschrieben, dass das immer noch so ist.
Okay, vielen Dank. Dann gebe ich bekannt, dass Herr Schrecklinger uns offiziell als Fraktionsvorsitzender mitgeteilt hat, dann nehmen wir das zu Protokoll, dass die Fraktion heute keine Haushaltsrede halten wird. Mir war nur noch mal wichtig nachzufragen, vielleicht hat sich ja was verändert. Und Herr Schrecklinger, ich würde jetzt Frau Dr. Moritz vorziehen und wenn Sie noch was sagen wollen, dann rufe ich Sie am Ende noch mal auf. Gut. Frau Dr. Moritz, Sie sind parteiloses Einzelratsmitglied, haben aber trotzdem die Möglichkeit, hier eine Haushaltsrede zu halten. Ich erteile Ihnen das Wort. Frau Dr. Moritz wollte sich digital dazu schalten. Ich sehe auch das Icon auf dem Bildschirm. Frau Dr. Moritz, können Sie mich hören? Auch hier warte ich, bis Frau Dr. Moritz sich meldet.
Digital?
Ja, ich bin digital.
Ja, dann.
Ja, hallo.
Ja, Frau Dr. Moritz, Sie können sprechen.
Ja, danke schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ich bedanke mich zunächst bei allen, die an der perspektivischen Gestaltung für einen ausgeglichenen Haushalt beteiligt waren. Der Wille ist bekundet, das Ergebnis wirft jedoch Fragen auf. Wie in der Vorlage 002/2022 ausgeführt, schreiben die in der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz verankerten allgemeinen Haushaltsgrundsätze vor, dass die stetige Aufgabenerfüllung auf Grundlage eines in Planung und Rechnung ausgeglichenen Haushalts sicherzustellen ist. Es wird zusätzlich darauf verwiesen, dass eine Generation nur das verbrauchen sollte, was sie auch erwirtschaftet. Es wird weiter ausgeführt, die Haushaltspolitik solle die Interessen nachfolgender Generationen berücksichtigen und finanziell nachhaltig sein. Im Jahre 2009 wurde in der Eröffnungsbilanz der Stadt Trier ein Eigenkapital in Höhe von rund 337 Millionen Euro ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2020 war das Eigenkapital aufgebraucht und darüber hinaus ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von rund 52 Millionen Euro ausgewiesen. In diesem Zeitraum zwischen dem Januar 2009 und dem Dezember 2020 ist somit ein Vermögensverzehr in Höhe von rund 389 Millionen Euro zu verzeichnen. Vermögensverzehr heißt aber nichts anderes, als dass das Geld verspeist wurde und es ist lediglich eine Umschreibung für Verschuldung. Das war aber nicht Corona-bedingt. In der Vorlage 367.3/2021 lese ich unter Paragraph 6 Eigenkapital, der Stand des Eigenkapitals zum Dezember 2020 beträgt ca. minus 52 Millionen Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum Dezember 2021 beträgt minus 84 Millionen Euro. Zum Dezember 2022 voraussichtlich minus 103 Millionen Euro und zum Dezember 2023 voraussichtlich minus 116 Millionen Euro. Der Verzehr durch die miserable Haushaltsführung geht also munter weiter. Wir sprechen also am Ende des Jahres 2023 von einem kumulierten Verzehr oder Verlust von etwa 170 Millionen Euro. Die Gesamtverschuldung läuft kontinuierlich auf 1 Milliarde Euro zu. Sie führen weiter aus. Der Stadtrat habe diesen Abwärtstrend erkannt. Es wäre auch schlimm, wenn nicht, und einen Konsolidierungskurs mit einem angestrebten Haushaltsausgleich für das Jahr 2023 verabschiedet. Das steht aber in einem deutlichen Gegensatz zu dem eben erwähnten Gesamtverzehr von etwa 170 Millionen Euro am Ende des Jahres 2023. In der Vorlage 002/2022 werden Fehlbeträge von 19,4 Millionen für 2022 und 12,6 Millionen für 2023 erwähnt. Das wäre dann lediglich ein Gesamtverlust von 32 Millionen Euro. Dabei halte ich den zugrunde gelegten Ergebnis und Finanzhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 für sehr gewagt, was die erwarteten Erträge und die daraus resultierenden Fehlbeträge angeht. Falls diese dort sehr optimistisch geschätzten Erträge Corona-bedingt nicht erwirtschaftet werden, was zu vermuten ist, ergibt sich für die Stadt Trier ein vollkommen anderes Bild und ein weiteres finanzielles Problem. Wenn man die fortlaufenden Mehrheitsbeschlüsse dieses Stadtrates aufmerksam verfolgt, erkennt man zwangsläufig, dass die Misswirtschaft ungebremst weiterläuft. Es werden zum Beispiel überflüssige Dezernate geschaffen, die einen weiteren Werteverzehr nach sich ziehen, weil die Kosten langfristig zu Buche schlagen werden und heute noch nicht beziffert werden können. Auch die pandemiebedingten finanzwirtschaftlichen Auswirkungen für die Zukunft können noch nicht abgeschätzt werden. Trotzdem wird ein gesunder Optimismus verbreitet. Dabei wird aber völlig ausgeblendet, dass pandemiebedingt viele wirtschaftliche Probleme in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen. Ich möchte hier nur exemplarisch Insolvenzen und Arbeitsplatzverluste anführen. Das Land hat zwar angekündigt, die Hälfte der Schulden zu übernehmen, das würde aber meines Erachtens die unkontrollierte Geldausgabe nur fördern. Zusätzlich hoffen alle, dass die andere Hälfte der Schulden vom Bund übernommen wird. Damit wäre die Stadt dann schuldenfrei und man könnte endlich wieder in gewohnter Manier weiter Kapital verzieren. Dabei wird gerne außer Acht gelassen, dass diese Gelder auch vom Steuerzahler erwirtschaftet werden müssen. Diese Steuerzahler sitzen aber nicht nur in Trier, sondern sie sind über die gesamte Bundesrepublik verstreut. Diese Gelder stammen aus dem Gesamtsteueraufkommen in der Bundesrepublik. Man könnte es Länderfinanzausgleich nennen. Die Sparsamen werden bestraft, während die anderen weiter über ihre Verhältnisse leben. Im Jahre 2021 wurden zwei Nachträge zum Haushaltsplan 2021 beantragt, die trotz nicht ausgeglichener Haushaltsplanung mit Beanstandungen der Aufsichtsbehörde in Kraft treten konnten. Unter anderem wurde der freiwillige Leistungsbereich von Seiten der Aufsichtsbehörde sehr kritisch bewertet. Kostensteigerungen im freiwilligen Leistungsbereich seien direkt aufzufangen bzw. über Ertragssteigerungen zu kompensieren, wird dort ausgeführt. Sollte dies nicht möglich sein, geht die Aufsichtsbehörde davon aus, dass im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel strukturelle und nachhaltige Erhöhungspotenziale zu erheben sind. Damit wird die Stadt indirekt von der Landesregierung über die ADD dazu ermuntert, doch gefälligst die Gebühren und Abgaben zu erhöhen. Es ist noch Luft nach oben. Die Gebührenbelastung der Steuerzahler ist offensichtlich noch nicht ausgereizt. Das führt dann dazu, dass sich die Steuersätze für die Gemeindesteuern sowie sonstige Abgaben weiter erhöhen werden. Da sich das Ausgabenverhalten der Stadt erfahrungsgemäß nicht ändern wird, wird der Schuldenberg vermutlich trotz höherer Einnahmen aus den Abgabenerhöhungen weiter wachsen. Der Steuerzahler wird immer mehr zur Kasse gebeten, und zwar regional wie überregional. Gleichzeitig höre ich permanent die Rufe nach bezahlbarem Wohnraum und ihre Beschwerden über steigende Mieten und wie man dem begegnen kann. Sie scheinen das Problem einfach mit Gebührenerhöhungen lösen zu wollen. Der Vermieter wird selbstverständlich diese Gebührensteigerung auf die Mieten umlegen, was sich wiederum auf die Nebenkosten auswirkt. Wenn allerdings die ADD die Stadt auffordert, die Gebühren und Abgaben zu erhöhen, um das quasi unkontrollierte Finanzgebaren der Stadt zu befriedigen, muss auch der Sinn und Zweck der ADD in Frage gestellt werden. Es ist zu einfach, immer auf Gebührenerhöhungen zu verweisen, die letztendlich den kleinen Mann immer mehr belasten. Die ADD formuliert noch einen weiteren Lösungsvorschlag zur Haushaltskonsolidierung. Sie fordert alle am Vollzug des Haushalts beteiligten Akteure, dass den Stadtvorstand und Stadtrat vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltslage und deren anhaltenden negativen Entwicklung dazu auf, die Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022 deutlich und nachvollziehbar zu reduzieren, um damit eine weitere Neuverschuldung auf das absolute Minimum zu beschränken. Das heißt mit anderen Worten, es muss endlich gespart werden. Und wer die semantische Bedeutung dieses Wortes nicht versteht, muss dahingehend entsprechend weitergebildet werden. Das Schaffen immer neuer Projekte, Dezernate und Stellen muss endlich begrenzt werden. Es können nicht laufend neue Luftschlösser gebaut und die daraus erwachsenen langfristigen Belastungen auf die kommenden Generationen abgeschoben werden. Die ADD fordert letztlich von der Stadt einen zeitnahen, ausgeglichenen Haushalt und eine überlegte, kontrollierte, verantwortungsvolle und seriöse Ausgabenpolitik. Voraussichtliche klimatische Auswirkungen auf diese Haushaltsplanung und Ausgabenpolitik kann ich nicht erkennen, außer dass viel Geld und Papier verbraucht und verbrannt wurde. Hier ist der Brennwert des Papiers maßgeblich. Ich werde diesem Haushalt nicht zustimmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Dr. Moritz. Sie als parteiloses Einzelratsmitglied hatten selbstverständlich auch die Möglichkeit, hier Ihre Haushaltsrede zu halten. Die Fraktion, Herr Schrecklinger hat nochmal bestätigt, dass diese Fraktion keine Haushaltsrede halten will. Damit hatten alle Fraktionen und auch Frau Dr. Moritz die Möglichkeit, ihre Haushaltsrede zu halten. Ich bedanke mich bei allen und bitte jetzt um Ihr Votum zu Top 3.2 Haushaltssatzung der Stadt Trier für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Ich bitte schon mal um erste Auswertung, damit ich den Abstimmungsverlauf verfolgen kann. Wenn ich es richtig sehe, haben 52 von 53 Ratsmitgliedern abgestimmt. Ich warte noch. Es ist ja einer der zentralsten Beschlüsse für den Stadtrat für die nächsten 2 Jahre. Deshalb warte ich noch, damit jeder, jede die Möglichkeit hat, da abzustimmen. Bitte um Verständnis. Ich schließe die Abstimmung noch nicht. Ich warte noch auf eine Stimme. Ich stelle fest, wir haben 52 von 52 Stimmen abgegeben. Einer fehlt immer noch. Sehr schön. Ich stelle fest, 53 von 53 Stimmen sind abgegeben. Und jetzt bitte ich um Auswertung. Diesem Haushaltsentwurf haben 31 Stadtratsmitglieder zugestimmt, 21 Stadtratsmitglieder haben abgelehnt und ich habe eine Enthaltung. Damit ist der Haushaltsentwurf, die Vorlage 367.3 aus 2021 mit Mehrheit zugestimmt. Vielen Dank auch für die engagierten Reden und vielen Dank, dass wir jetzt einen Haushaltsentwurf haben, den ich zumindest der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorlegen kann. Dankeschön. Ich rufe dann den nächsten Tagesordnungspunkt 4 auf, weil mit der Verabschiedung des Haushaltsentwurfs ist es nicht getan, weil, was ja viele Redner auch gesagt haben, mit einem Haushaltsdefizit von 19,4 bzw. 12,6 Millionen in 23 müssen wir, sind wir verpflichtet, der Kommunalaufsicht auch einen Zeitplan vorzulegen, wie wir gedenken, diese Haushaltssituation auch unterjährig. Einige haben ja schon Nachtragshaushalt besprochen, aber es ist wichtig, dass die Verpflichtung des Stadtrats, der Mehrheit des Stadtrats deutlich wird, dass wir an diesem Thema weiter arbeiten und eben nicht nur mit der Entscheidung jetzt 2 Jahre arbeiten können. Und das steht in Top 4 und diese Vorlage steht jetzt auch zur Abstimmung. Jetzt habe ich eine Wortmeldung von Frau Dr. Reinemann-Matatko. Frau Dr. Reinemann-Matatko, bitte.
Ja, vielen Dank. In der Vorlage ist nicht näher ausgeführt, wie die Dezernatsausschüsse, die Dezernate in die Entwicklung und Beratung dieser Maßnahmen eingebunden werden. Deswegen wäre es uns wichtig, also wir würden dieser Vorlage auch zustimmen, aber dass zu Protokoll auch gegeben wird, dass auch die Dezernate mit den konkreten Maßnahmenvorschlägen dann befasst werden.
Danke für den Hinweis, aber seit ich OB bin, habe ich immer darum gerungen, dass es eben nicht nur im Finanzausschuss gemacht wird, sondern die Fachkompetenz, um die Dinge auf den Weg zu bringen, ist in den jeweiligen Dezernatsausschüssen. Deshalb ist es hier unterstellt, aber ich nehme das zur Klarstellung auch tatsächlich nochmal zu Protokoll und möchte auch nochmal alle Ratsmitglieder ermutigen, dort in den Fachausschüssen diese Themen aufzugreifen. Deshalb ja auch mein Werben nochmal bezogen auf die Investitionen. Das ist ein Top-Thema, was im Dezernatsausschuss 4 tatsächlich jetzt aufgegriffen werden sollte. Und Frau Gabes als die größte Auftraggeberin für Baumaßnahmen wird sich beteiligen. Die Bereitschaft hat sie schon in der letzten Sitzung erklärt. Vielen Dank. Dann bitte ich jetzt um Abstimmung zu Top 4. Zwischenergebnis, 49 von 53 Ratsmitgliedern haben abgestimmt. Es bewegt sich nichts mehr auf der Abstimmungsskala. Dann schließe ich die Abstimmung bei 50 abgegebenen Stimmen und bitte um Auswertung. In dem Fall haben 41 Ratsmitglieder mit Ja gestimmt, 4 mit Nein und 5 haben sich enthalten. Damit wurde Top 4 zugestimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit kann ich die Sitzung des Trierer Stadtrats mit dem großen Schwerpunkt Haushalt 2022-23 schließen. Ich schließe diese Sitzung um 19:04 Uhr.